Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen.
Wie transparent ist künstliche Intelligenz wirklich? Der neue AI-Act der EU setzt auf strenge Auskunftspflichten für Hochrisiko-KI-Systeme. Doch konkrete Vorgaben fehlen. Was bedeutet das für Unternehmen in der Praxis? Und wie lassen sich die Herausforderungen in Zukunft bewältigen? Spannende Einblicke erwarten Sie in der aktuellen Folge der Kompass Law Talks.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Georg Hickmeier. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Namen der Kompass Gruppe begrüßen. Freut mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Das ist ein Überblick über die Rechtsakte der EU im digitalen Bereich. Ungefähr 2/3 davon sind in den letzten 4-5 Jahren erlassen worden. Diese Übersicht soll sich in den nächsten Jahren noch um sehr viele Regelungen erweitern. Also die Schlagzahl lässt nicht nach. Für uns als Rechtsunterworfene wird es immer schwieriger, auch nur ansatzweise einen Überblick zu behalten, geschweige denn irgendwelche Querverbindungen selber beurteilen zu können. Ja, und wir greifen einen Punkt heraus, das ist der AI-Act, der ist ein umfangreiches Werk und das zentrale Thema für heute ist das Recht auf Erläuterung der Entscheidungsfindung. Das Konsumentenschutzministerium hat im Rahmen der Strategie der Bundesregierung 2024 für KI die Entwicklung von Leitlinien bezüglich dieser Erläuterungen in Auftrag gegeben. Und für uns ist es eigentlich sehr positiv zu sehen. Auch wenn wir vielleicht nicht in allen Details übereinstimmen werden, haben wir doch sehr klare Anhaltspunkte dann, woran wir unsere Prozesse orientieren müssen, wenn wir KI im Hochrisikobereich einsetzen. Deshalb müssen wir aber auch die Details dazu näher erfahren. Und da sind einerseits die Workshops sehr interessant und gut gewesen, die angeboten wurden. Und andererseits wollen wir eben mit der heutigen Veranstaltung auch einen Schritt dazu setzen, dass wir uns alle ein bisschen näher damit beschäftigen. Das Thema künstliche Intelligenz war sehr spannend zu beobachten, wie die Definition ist oder die Definition war. Zu Beginn des AI-Aktes war das sehr stark mit den Techniken verwoben, die dafür eingesetzt werden. Das hat sich aber im Rahmen der Verhandlungen verändert. Jetzt wird hauptsächlich die Definition der OECD verwendet, die sich aber an und für sich heißt das Gleiche, die Definition der OECD liest sich nur besser. Also die ist verständlich als die Definition, die wir heute in Ja, das war es auch von meiner Seite. Jetzt darf ich an die Frau Müller und den Herrn Tholl übergeben, die uns Details zu den Anforderungen für uns mitteilen.
Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag allerseits. Ich bedanke mich sehr, Georg Hittmeier bei Kompass für die Einladung, bedanke mich sehr, Frau Dr. Reifenstein, als die Auftraggeberin aus dem genannten Projekt im Bundesministerium für Konsumentenschutz, Sektion Konsumentenschutz. Mein Name ist Christoph Tschol vom Research Institute Digital Human Rights Center. Einige von Ihnen kennen mich schon. Ich darf mir trotzdem ganz kurz vorstellen und unser Institut kurz vorstellen. Das Research Institute Human Rights Center ist ein privates Forschungs- und Beratungsunternehmen. Ich bin Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter des Instituts. Wir machen sozusagen ein bisschen mehr als die Hälfte ungefähr ist Forschung, 65%. Der Rest ist sehr gezielte, ausgewählte Beratung. Wir machen sehr viele Themen wie eben Folgenabschätzungen, Datenschutz, neuerdings KI-Folgenabschätzungen. Auch zu bekannteren Projekten wie am ID Austria etwa, eine digitale Ausweisplattform oder Corona-App in etwas umstritteneren Battlegrounds auch. Und so passt eigentlich auch ganz gut dazu, dass dieses Projekt von uns auch heute hier diskutiert werden darf. Ich bin selber gebürtiger Nerd, Informatiker, gelernter und dann Jurist. Also diese Spezies nennt man auch Rechtsinformatiker. Das sind natürlich seltsame Tierchen, gibt's ein paar. Wir haben einige im Team davon. Eine andere Orchidee-blüht seit ungefähr etwas mehr als einem Jahr bei uns im Garten des Research Institute dazu. Ich darf Ihnen, sie wird sich mal selber weiter vorstellen, aber die Dr. Madeleine Müller vorstellen. Sie ist eben eine der seltenen Spezies der Rechtsethikerinnen, also promovierte Juristin, die auch als Ethikerin aus der politischen Philosophie kommend jetzt gerade dort das zweite Doktorat macht, aber dazwischendurch keine Zeit hat, weil sie das Projekt Aufklärung 4.0 leitet. Und in der Eigenschaft darf ich Sie übergeben. Du spielst den Ball später zu mir ab und danke schön.
Vielen Dank für die einleitenden Worte und du hast eigentlich eh schon alles gesagt, was es dann zu meiner Person zu sagen gibt. Und ich freue mich, dass ich Sie jetzt mal zu Beginn ein bisschen mit einer theoretischen Einführung beglücken darf. Ich sage immer, das kleine Einmaleins muss auch gehört werden, damit wir wissen ungefähr, wo wir uns bewegen. Aber ich werde jetzt nicht zu tief in die Grundlagen des AI Act eingehen, weil ich glaube, die meisten von Ihnen sind da ganz gut aufgestellt. Was ich nur hier sehr erwähnenswert finde, ist, dass einfach der AI Kraft treten und wenn dann auch seine Bestimmungen letztendlich anwendbar werden, einfach eine Riesenumstellung bedeuten wird für Unternehmen, Vereine, Non-Profit-Organisationen, einfach durch diese geforderte Integration eines breiten Normenkatalogs und dies insbesondere im Hinblick auch auf Betroffenenrechte, die ja sehr spärlich im AI Act vorhanden sind, das wissen wir, aber es gibt sie doch, denn man sagt, dass immer einem eingesetzten KI-System in gewisser Weise auch immer ein betroffenes Individuum, Kundin, Kunde, Verbraucherin, Verbraucher gegenübersteht, das dann letztendlich auch von den Ausgaben dieses Systems betroffen ist. Daher sieht Artikel 86 AI Act, wie wir es schon gesehen haben, das Recht auf Erläuterung der Entscheidungsfindung im Einzelfall vor. Und das hat grundsätzlich den Sinn, dass man die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen einfach überprüfbar machen kann im Sinne des Transparenzgebots und dass man betroffenen Personen auch ein Werkzeug in die Hand geben kann, mit diesen Informationen, die sie dann bei Auskunft bekommen, damit diese dann anschließend ihre Rechte auf Basis dieser Informationen dann geltend machen können. Viel erinnert das wahrscheinlich etwas an den Auskunftsanspruch der DSGVO mit Artikel 15. Allerdings hat es schon seine Berechtigung, dass wir auch im AI Act jetzt ein entsprechendes Recht finden, denn im Zeitalter des vermehrten KI-Einsatzes und insbesondere auch mit dem technologischen Fortschritt ist es extrem wichtig, diesen Auskunftsanspruch neu zu denken und eben an diese Besonderheiten zu passen, denen wir uns hier gegenüber sehen in Bezug auf den KI-Einsatz. Da eben KI-Systeme oftmals sehr undurchsichtig operieren, ihre Schritte vielleicht wenig nachvollziehbar sind oder immer weniger nachvollziehbar werden. Die sogenannte Blackbox-Problematik, weshalb sich ja das fast schon eigene Forschungsgebiet Explainable AI herauskristallisiert und entwickelt hat. Ja, wie wir auch gehört haben, bleibt Artikel 86 jedoch konkrete Handlungsanweisungen für die Praxis schuldig. Er ist sehr vage formuliert. Wir wissen nicht, wie wir jetzt genau damit umgehen sollen. Dabei wäre es doch so von immenser Bedeutung, gerade im Sinne der Compliance mit den Prinzipien der Transparenz und Rechenschaftspflicht, dass hier einfach konkrete Leitlinien feststehen und jeder ungefähr eine Orientierung hat aus betroffenen Sicht, welche Rechte kann ich geltend machen und aus jetzt Unternehmensperspektive, welche Verpflichtungen treffen mich hier. Denn wir sehen das Recht auf Erklärung als zentrale Säule, einfach einerseits für die Stärkung des Vertrauens in KI. Und ich glaube, darum geht es ja letztendlich auch, weil gerade aus Unternehmensperspektive, wenn Kundinnen und Kunden einfach kein Vertrauen in mich als Unternehmen haben, weil sie nicht wissen, wie ich genau die Systeme einsetze, dann werden die Kunden vielleicht irgendwann mal nicht mehr zu mir kommen. Und deswegen sehen wir das hier sehr stark, dass einfach das Vertrauenselement hier gestärkt werden muss und natürlich auch dazu beitragen kann, einen grund- und menschenrechtsbasierten Ansatz zu entwickeln. Wir haben es schon mehrfach gehört, das Projekt Aufklärung 4.0, Entscheidungen der KI als Mensch verstehen, wird momentan unter unserer Leitung des Research Institute durchgeführt und vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in Auftrag gegeben. Viele von Ihnen sind schon mit dem Projekt vertraut. Nur kurz zusammengefasst, wir erarbeiten momentan Leitfäden, also wirklich konkrete Praxishandbücher, damit jeder weiß, wie in der Praxis diesen Recht auf Erklärung oder auf Erläuterung führen zu gehen ist. Und die Laufzeit ist jetzt bis Ende April 2025 angesetzt und wird dann schließen mit einer Präsentation der Leitfäden sowie einer Pilotschulung, die wir auch halten werden im Umgang mit den Leitfäden. Tauchen wir in die rechtlichen Grundlagen ein. Auch hier möchte ich mich jetzt auch nicht zu lange damit aufhalten. Vor allem viele von Ihnen kennen schon die ein oder andere Folie. Hier haben wir nochmal Artikel 86 AI abgedruckt. Ich will nur ein paar wesentliche Bestandteile kurz herausgreifen, einfach die wir uns ein bisschen im Detail anschauen, um zu wissen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was das eigentlich genau heißt. Artikel 86 steht zu, sobald Personen von einer Entscheidung betroffen sind, die der Betreiber eines Hochrisiko-KI-Systems auf Grundlage der Ausgaben dieses Systems trifft. Zusätzlich erforderlich ist, dass die betroffene Person entweder rechtlich oder sonstig erheblich beeinträchtigt ist durch diese Entscheidung. Und dann steht der betroffenen Person eben das Recht zu, eine klare und aussagekräftige Erläuterung zu verlangen, einerseits zur Rolle des KI-Systems im Entscheidungsprozess und andererseits zu den wesentlichen Elementen der Entscheidung. Wir sehen, es muss sich um ein Hochrisiko-KI-System handeln, um ein eigenständiges Hochrisiko-KI-System gemäß Anhang 3. Da fallen alle Systeme darunter, eben beispielsweise auch die Bonitätsprüfungen oder Einsatz im Personalmanagement. Alle, die in Anhang 3 aufgelistet sind, bis auf die kritische Infrastruktur, die ist hier explizit ausgenommen. Dann muss das System weiters ein signifikantes Risiko für die Grundrechtssicherheit oder Gesundheit von Betroffenen darstellen. Wenn es das nicht tut, fällt es wieder aus diesem Hochrisiko-KI-Begriff raus. Und da sind 4 Voraussetzungen aufgezählt, wo man davon ausgeht, dass hier dann kein signifikantes Risiko mehr gegeben ist. Und das ist, wenn einfach das System eher unterstützend tätig wird oder schon eine Tätigkeit, die zuvor von Menschen ausgeführt und abgeschlossen wurde, einfach nur verbessert oder reviewed oder wie auch immer. Dann sagt man, hier hat das System keine entscheidende Rolle und ist auch nicht in der Entscheidungsfindungsposition. Dann muss der Betreiber die Entscheidung auf Grundlage der Ausgabe des Systems treffen. Und hier kann man sich wieder ein bisschen in Erinnerung rufen, Artikel 22 DSGVO, sozusagen die Schwesternbestimmung, der ein Verbot enthält für automatisierte Entscheidungsfindungen im Einzelfall, außer bestimmte taxativ aufgezählte Voraussetzungen sind gegeben. Und hier wird eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gefordert, im Fall der DSGVO. Beziehungsweise jetzt aufgeweicht durch die jüngste Judikatur, es muss zumindest das System maßgeblich an der Entscheidungsfindung beteiligt gewesen sein. Dieses Kriterium finden wir bei Artikel 86 allerdings nicht. Das heißt, dass es grundsätzlich auch eine komplett menschliche Entscheidung sein kann. Das System muss nur irgendwie eine Rolle gespielt haben und relevant gewesen sein, beziehungsweise nicht nur irgendeine untergeordnete Nebenrolle gespielt haben. Weiters muss die Entscheidung rechtliche Auswirkungen haben oder die betroffene Person ihrer Ansicht nach ähnlich erheblich beeinträchtigen. Und das ist hier so diese kleine Passage, die ich hier gerne aufgreifen würde, weil hier ist eben explizit von diesem subjektiven Element der betroffenen Perspektive die Rede, wenn Artikel 86 schreibt, ihrer Ansicht nach betroffen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es hier sehr stark auf die betroffenen Perspektive ankommen wird. Und was aber wiederum Umkehrschluss bedeutet, dass wenn jetzt wirklich in der Praxis die Menschen beginnen, ihr Auskunftsrecht nach Artikel 86 in Anspruch zu nehmen, dass diese dann wahrscheinlich auch glaubhaft darlegen werden müssen, dass sie betroffen sind, beziehungsweise inwieweit sie betroffen sind. Weil wenn es einfach so ein starkes subjektives Kriterium ist, dann werden sie schon eine gewisse Wahl. So gehen wir aktuell. Die Subsidiaritätsklausel in Absatz 3 möchte ich Ihnen auch nicht ganz vorenthalten, denn Artikel 86 schreibt fest, dass er nur insoweit gilt, als das Recht, das er normiert, nicht anderweitig festgelegt ist. Und viele lesen da jetzt eine Subsidiarität hinein, vor allem in Bezug auf die entsprechenden Bestimmungen der DSGVO, nämlich Artikel 15 Absatz 1 Litera H, der das korrespondierende Auskunftsrecht zu Artikel 22 normiert. Was voraussetzen würde, dass beide Vorschriften parallel anwendbar sind. Und grundsätzlich sagt ja der AI-Act, dass die DSGVO unberührt bleibt von seiner Anwendbarkeit. Allerdings in diesem Fall scheint es sich anders zu verhalten. Wir interpretieren das jedoch anders. Wir sagen, Artikel 15, wer sich's in Erinnerung ruft, verlangt beispielsweise, dass die involvierte Logik beauskunftet wird hinter der Entscheidung. Oder die Tragweite der Entscheidung. Während Artikel 86 beispielsweise verlangt, dass die Rolle des KI-Systems im Entscheidungsprozess beauskunftet wird. Das sind völlig verschiedene Rechte. Und deswegen sagen wir hier nein, Artikel 86 muss nicht zurückstecken, selbst wenn Artikel 50 zur Anwendung kommt. Ihm kommt vielmehr eine Art Lückenfüllerposition zu, wie wir es nennen. Einfach, dass er dann gewisse Bereiche abdecken kann, die dann Artikel 15 nicht mehr bereithält. Außerdem wären auch Fälle denkbar, in denen die Anwendungsbereiche von DSGVO und AI-Act ohnehin auseinanderfallen und dann wird sich die Frage auch gar nicht stellen. Also im Zweifel empfehlen wir, lieber einmal zu oft die Anwendbarkeit von Artikel 86 annehmen als einmal zu wenig. Ja, hier haben wir noch, kennen auch einige von Ihnen, ein Prüfschema entwickelt, das wird ein bisschen in abgewandelter Form dann in die Leitfäden kommen, einfach um das, was bisher alles recht abstrakt gesagt wurde, ein bisschen greifbarer zu machen und so eine Art Anleitung zu haben, wie man sich da durchhandeln könnte. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, wann Artikel 86 überhaupt zur Anwendung kommt. Jetzt fragen wir uns eigentlich, gut, und wenn er anwendbar ist, was muss ich jetzt genau an Informationen offenlegen? Welche Informationen stehen Betroffenen zu? Einerseits verlangt Artikel 86 eine klare und aussagekräftige Erläuterung. Das ist jetzt mal nicht sonderlich interpretierungs- oder interpretationsbedürftig. Sie sollte einfach allgemein verständlich und vor allem nicht zu technisch sein. Also eine Aufschlüsselung seitenlang von mathematischen Formeln wird betroffenen Personen wahrscheinlich nicht viel bringen, weil immer so der letzte Maßstab hier oder wie wir es auch nennen, eine der Faustregeln, ein Orientierungspunkt ist einfach, dass die betroffenen Personen auf Basis dieser Erklärung ihre Rechte ausüben können müssen. Und dann ist einfach immer im Hinterkopf zu behalten, hilft jetzt diese Information den Betroffenen, dass sie ihre Rechte ausüben können. Die Rolle des KI-Systems ist jetzt auch noch nicht so tricky, würde ich mal sagen. Das sind einfach die jeweiligen Verursachungsbeiträge. Wie maßgeblich war das System hier involviert? War es überhaupt maßgeblich involviert? Und eventuell auch, wie sieht denn hier die menschliche Aufsicht aus? Gibt es hier bestimmte Verantwortlichkeitsketten, die eingehalten wurden? Nicht mehr ganz so klar sind dann die wichtigsten Elemente. Das ist eine sehr offene Formulierung. Und wir gehen davon aus, dass zumindest die Punkte, die wir hier aufgelistet haben, auf jeden Fall zu beauskunften sein werden. Das sind einerseits die wesentlichen Entscheidungsgründe, also zentrale Einflussfaktoren, auch Vorentscheidungen, die eigentlich die letztendliche Hauptentscheidung vorbereiten, aber eben auch dazugehören. Dann die Gewichtung von Merkmalen, denn wenn ich beispielsweise, wenn jetzt ein Kreditantrag von mir abgelehnt wird, würde ich auch gerne wissen, welches Kriterium, welches Merkmal war jetzt eigentlich das Ausschlaggebende dafür, wenn man das so klar überhaupt sagen kann, dass mein Antrag abgelehnt wurde. Die Auswirkungen der Entscheidung, das ist in Artikel 15 DSGVO enthalten, in Artikel 86 ereignet jedoch nicht. Aber wir gehen trotzdem davon aus, dass das auch hier zu beauskunften sein wird, einfach weil im Sinne des Effektivitätsgesetzes oder Effizienzgebots oder dem EFEU-Ziel, dass man sagt, eine Norm ist derart auszulegen, dass sie einfach die optimale Wirkungskraft verliehen wird. Und wenn ich die Auswirkungen nicht kenne, die eine Entscheidung auf mich hat, kann ich auch nicht dagegen vorgehen. Das wäre so unsere Argumentationslinie. Der algorithmische Code, da ist gerade ein bisschen noch in der Judikatur etwas im Wandel, da dieser auch oftmals als Geschäftsgeheimnis geschützt ist. Da muss ich zugeben, hadern wir auch noch ein bisschen. Tendenz gerade jetzt wahrscheinlich sogar eher nein. Wir wissen es nicht, da lesen wir uns noch tiefer ein und die Eingabedaten. Das ist eine Gegenüberstellung, die Sie später in den Leitfäden finden werden, weil wir gebeten wurden, dass wir auch ein bisschen abgrenzen in den Leitfäden. Wann ist jetzt eigentlich der Anwendungsbereich von Artikel 22 eröffnet und wann von Artikel 86? Also wie ist die Rollenverteilung? Wer ist Betreiber? Wer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher? Dann ist die Rolle des KI-Systems hier entscheidend, beziehungsweise welcher Grad der Mitwirkung ist gefordert. Worüber wir auch gesprochen haben, wessen personenbezogene Daten müssen eigentlich verarbeitet werden, damit Artikel 22 zur Anwendung kommt. Beispielsweise, wenn jetzt eine automatisierte Entscheidung getroffen wird, die auf mich Auswirkungen hat, die aber auf Basis von ganz anderen Daten getroffen wurde, habe ich dann noch das Recht nach Artikel 22 in Verbindung mit Artikel 15? Bin ich dann hier noch im Anwendungsbereich? Also gerade hier so diese Grenzfälle und Abgrenzungsfragen wollen wir hier aufzeigen. Und insbesondere auch, welche Rechtsfolgen sich denn daraus ergeben. Und wir haben jetzt schon zum Auskunftsrecht einiges gehört. Aber worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, waren andere Informationspflichten, insbesondere vorgelagerte Informationspflichten. Also muss bereits im Vorhinein informiert werden, dass eine betroffene Person ein Recht nach Artikel 86 hat. Da würde ich noch kurz drauf eingehen, aber zuerst noch um das abzuschließen, jetzt ganz praxisnah die formalen Aspekte der Auskunft. Weil jetzt kommt ein Auskunftsbegehren rein, jetzt fragt man sich bestimmt, okay, zunächst einmal, wie lange habe ich Zeit, um darauf zu antworten? Was ist hier die Frist? Und große Überraschung, Artikel 86 regelt es nicht. Und deswegen gehen wir davon aus, dass hier eine planwidrige Lücke besteht, die wir mithilfe einer Analogie zur DSGVO schließen würden. Weil die DSGVO normiert nämlich solche Fristen für ihr Auskunftsrecht in Artikel 12. Und wir haben hier einfach ganz pragmatisch gesagt, ja, in der Praxis werden diese Auskunftsbegehren wohl gemeinsam eingelöst. Einige Personen werden vielleicht gleichzeitig Artikel 15 und Artikel 86 geltend machen. Und es wäre hier einfach komplett sinnwidrig, unterschiedliche Fristen anzunehmen. Deswegen ziehen wir hier die Analogie, sagen, dass innerhalb eines Monats grundsätzlich die Auskunftsbegehren zu beantworten sein werden. Verlängerungsmöglichkeit bei komplexen Begehren gilt hier genauso. Dasselbe gilt für die Formvorschriften. Auch hierzu äußert sich der AI Act nicht. Daher wieder unsere Analogie, wo wir sagen, gut, schriftlich, elektronisch, in sonstiger Form, sogar mündlich, wenn ich für betroffene Person begehrt. Und auch nach AI Act eine Negativauskunft zu erteilen ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Person fälschlicherweise sich auf Artikel 86 beruft. Hier sagen wir, da ist nicht geregelt, wir empfehlen es allein zu Dokumentationszwecken, dass man sagen kann, gut, wir sind hier drauf eingegangen und wir legen da, warum wir jetzt nicht Artikel 86 unterliegen. Und wir empfehlen auch weitere Informationen generell anzuschließen, zum Beispiel auf Artikel 85 AI Act, das Recht auf Beschwerde bei der Marktaufsichtsbehörde oder auch auf weiterführende Informationen. Bei den sonstigen Informationspflichten, wir haben hier Transparenzanforderungen, Registrierungspflichten, aber eine möchte ich hier besonders hervorheben, nämlich Artikel 26. Und dieser enthält in Absatz 11 die Betreiberpflicht, dass Betroffene zu informieren sind, dass Hochrisiko-KI gerade im Einsatz ist, die sie betreffende Entscheidungen treffen. Und daraus leiten wir jetzt ab, dass im Vorhinein auf das Recht nach Artikel 86 hinzuweisen ist. Das bedeutet, dass die Betreiber schon im Vorhinein betroffene Personen informieren müssen, dass sie dieses Recht überhaupt haben, weil allein das ist schon wieder so eine Frage des Grundrechtsschutzes und des Effizienzgebots, denn wie sollen betroffene Personen ihre Rechte geltend machen, wenn sie nicht wissen, dass sie sie haben? Das war für uns pragmatische Auslegung zu sagen, ja, es ist vorab darüber zu informieren, selbst wenn es nicht direkt in Artikel 86 verankert ist, einfach aus Ableitung der Erwägungsgründe und dem bereits erwähnten Artikel 26. Es gibt noch zwei offene Fragen. Erstens, wann ist darüber zu informieren und zweitens, wie? Und das Wie hängt ein bisschen vom Wann ab. Also ich habe versucht, so einen typischen Entscheidungsprozess in einzelne Schritte aufzugliedern. Wird immer ein bisschen anders aussehen, ist auch jetzt nicht wichtig im Detail, welcher Schritt wie wann kommt. Aber einfach nur, um Ihnen zu zeigen, es ist oftmals nicht so, dass der Zeitpunkt der Datenerhebung, des KI-Einsatzes und der eigentlichen Entscheidung, dass diese Zeitpunkte immer zusammenfallen. Das muss so nicht sein. Es können Daten erhoben werden, dann eben mithilfe eines KI-Systems irgendwas analysiert werden, ohne dass überhaupt noch nicht klar ist, was mache ich denn mit dieser Analyse? Welche Art der Entscheidung will ich damit treffen? Und aus diesem Grund ist hier die Frage zentral, ja, wann gilt denn diese Vorgelegungspflicht? Und wir sagen wieder ganz klar und deutlich, na, so früh wie möglich. Wir plädieren dafür, so früh wie möglich, am besten bereits zum Zeitpunkt der Datenerhebung oder des KI-Einsatzes zu informieren über das Recht nach Artikel 86 und jedenfalls zusätzlich natürlich auch in der Entscheidungsmitteilung selbst, also wenn die Entscheidung der betroffenen Person zugeht. Und wie bzw. über welche Kanäle informieren wir, das hängt wie gesagt immer davon ab, wann genau die Information stattfindet, aber zum Beispiel eben entweder direkt in der Benachrichtigung über die Entscheidung, aber es können auch die unternehmenseigenen Kanäle sein. Man kann sich auf seiner Website eine eigene Sektion einrichten oder in der Datenschutzrichtlinie ein bisschen Platz dafür lassen. In Verträgen, wenn jetzt Vertragsbeziehungen bestehen, dass das gleich von Anfang an dargelegt ist. Bei Entscheidungen bei digitalen Plattformen beispielsweise kann man dann Hyperlinks irgendwie inkludieren mit mehr über ihre Rechte erfahren oder so etwas. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten oder auch eine mündliche Auskunft über die Service-Hotline oder auch physische Dokumente, Informationsbroschüren, einfach möglichst viele Kanäle. Es muss nicht nur einer sein, es dürfen ruhig mehrere Kanäle hier genutzt werden. Deswegen plädieren wir einfach dafür, dass im Sinne der bestmöglichen Transparenz einfach betroffenen Personen so klar und deutlich wie möglich zu kommunizieren. Und damit lasse ich Sie mit der Theorie auch schon wieder in Ruhe und übergebe wieder für den Praxisteil.
Danke, Marlene. Ja, ich darf überleiten, damit das Ganze sozusagen, es ist eh schon schwierig genug und sehr viel Abstraktes in dem ganzen Thema drin. Also haben wir uns bemüht und von vornherein im Konzept, im Gemeinsamen eben des Leitfadens immer den Ansatz verfolgt, dass man es mit ein bisschen mehr, sagen wir mal, Praxis irgendwie anreichern kann. Das ist natürlich trotzdem notwendigerweise abstrakt, aber wir haben halt Use Cases herausgelegt, also Anwendungsfälle. Wir haben insgesamt so drei Felder, in denen wir das beleuchten, drei verschiedene Bereiche. Ich möchte sozusagen dann vor allem auf den dritten, Vorsicht, Spoiler, da geht es dann um die Kreditwürdigkeitsprüfung, um Scoring und sozusagen den als letzten, den wir wahrscheinlich am tiefsten, am heißesten, am leidenschaftlichsten auch diskutieren werden heute Nachmittag. Trotzdem nicht ganz unwichtig und ich glaube nicht ganz zu vernachlässigen auch, das ist eben auch gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Artikel 86, der ja, wie wir gehört haben, eben durchaus, wie soll man sagen, ein bisschen großzügiger ist als der Artikel 22 DSGVO, bei dem es auch reicht, wenn er nur ein Teil und nicht nur maßgeblich ist bei der Entscheidung und so, dass es hier halt andere Anwendungsfälle gibt, die in der Praxis vieler Unternehmen wahrscheinlich täglich an Bedeutung zunimmt, einfach weil die Möglichkeiten dazu einladen, sozusagen. Ja. Emotionserkennung ist so ein Thema. Ja. Emotionserkennung kann man, wir haben uns das angeschaut, auf verschiedenen Ebenen, solche, wo es eben rechtlich dann wirklich spannend wird und wo es wirklich tatsächlich auch um Gesundheitsschutz im Hintergrund geht. Also zum Beispiel der Einsatz von Gestenerkennung oder sonstigen Emotionserkennung, wir haben es mit Gesten das gemacht, bei Sportwetten. Ja? Bei Sportwetten-Apps, die möglicherweise darauf basieren, dann eben irgendwelche Mechanismen in Gang setzen, damit man möglichst wiederwettet, damit man möglichst im Spiel bleibt. Ja? Oder eben typischerweise die gemeinsame Klammer dazu ist das Marketing und auch Targeted Marketing, Targeted Advertising beziehungsweise auch Verhaltensbeeinflussung, die wir, was wir aus der App-Welt, aus der Social-Media-Welt auch sehr gut kennen. Der Einsatz, den wir hier als zweiten Use Case genommen haben, nämlich die Emotionserkennung aufgrund von Gesichtsaufnahmen, eben bei Flugbuchungen zum Beispiel, sozusagen je nachdem, wie ich reinschaue, steigen oder fallen die Preise und so weiter. Das klingt vielleicht ein bisschen futuristisch, ist es aber nicht. Also es sind tatsächlich praxisbezogene Use Cases, die Anwendungsfälle in der realen Welt mit tatsächlichen Angeboten am Markt für sowas haben. Ja? Also wir reden hier nicht von irgendwie Black Mirror Episoden für dystopische Unterhaltung, sondern da geht es tatsächlich darum, wie weit geht es sozusagen, wann habe ich Fälle, wo ich dann tatsächlich auch jemanden zu Vermögensverschiebungen, wenn man so will, zu Konsumverhalten irgendwie motivieren möchte. Oder eben Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, die einerseits sozusagen Anpassung zum Beispiel von Angeboten im Reisebereich etwa als Anwendungsfall haben. Oder auch, wenn man Emotionen ableitet aus Texten und Audiofiles. Das haben wir gesehen auch in der Diskussion, ist zum Beispiel ein, wie soll man sagen, sehr, sehr naheliegender Use Case, weil einfach ganz viele Unternehmen Callcenter-Lösungen haben, wo aufgezeichnet wird, oft zu Testübungs-, Verbesserungszwecken der Services und so weiter, wo es dann genau möglicherweise darum geht. Nicht? Also wann wird die Person emotional, wie reagieren dann die Callcenter-Mitarbeiterinnen und so weiter. Für diese Bereiche, wenn man die versucht jetzt einmal einzuordnen, sieht man eben, dass es hier in den Fällen immer um personenbezogene Daten geht. Das heißt, wir sind schon mal potenziell auch in diesem Überlappungsbereich zwischen 22 SPV und 86 EI-Eck. Das kann man am Rande sozusagen erwähnen, weil das durchaus auch einen Einfluss hat. Wir haben es gerade vorher gehört, gerade für diese Frage, wann gilt beides, wo ist sozusagen der Mehrwert dann von 86. Und grundsätzlich eben, wie wir es gesagt haben, alle KI-Systeme im Sinne von Artikel 3 Ziffer 1. Bei den ersten zwei Use Cases, wir haben es vorher gehört, die Grundlagen hat die Madeleine aufbereitet, haben wir aus unserer Sicht eben keine Ausnahmen nach dem 6 Absatz 3 Eieck, weil diese Systeme tatsächlich ein Risiko der Beeinträchtigung in Bezug auf Gesundheitssicherheit oder Grundrechte bringen. Das ist jetzt nicht ganz trivial, das kann man vielleicht auch anders sehen und so weiter, aber das ist für unseren Use Case, für den Leitfaden unsere auch rechtliche Einschätzung dazu. Also wir davon ausgehen, im Bereich, ich habe es vorher angedeutet, Spiele und Spielsucht potenziell sozusagen, wir haben hier einen ganzen Bereich auch von Schutzgesetzen, die dem ja entgegenwirken will, dass eben Menschen nicht sozusagen in der Spielsucht getrieben werden, ist das hier genauso relevant. Im Use Case 3 wird man wohl davon ausgehen können, dass wir eben so eine Ausnahme haben, hier ganz konkret im Abs 3 Litera C AI Act, ja, weil das System dazu bestimmt ist, das Ergebnis von etwas, was man vorher menschlich gemacht hat, sozusagen zu optimieren. Man sagt, das hat man vorher sich auch angehört, wir haben Calls, nur als Beispiel aufgenommen im Callcenter, wo der Kunde völlig ausgezuckt ist und dann hat man Manöverbesprechung gemacht, was ist denn da schief? Wenn man das Ganze jetzt sozusagen mit der KI vorfiltert und sagt, wir nehmen uns die raus, wo der Geräuschpegel um 20 dB rauf oder wie auch immer sozusagen jetzt nur als Beispiel, kann man hier sagen, das ist eigentlich nur Verbesserung, das hat jetzt vielleicht irgendwie einen großen negativen oder sonst eben rechtlichen oder sonst signifikanten Impact. Ein anderes Thema, das ist auch in der Praxis, gerade dort, wo es eben so Dauerkundenverhältnisse gibt, wie wir kennen das auch durchaus aus dem nicht nur im profitorientierten Unternehmensbereich, also auch im Bereich von NGOs, Spendenwerbung und so weiter, aber eben auch so Abonnements und so weiter, überall dort, wo ich eigentlich längere Dauerbeziehungen mit den Kunden möchte, vielleicht eben auch hoch skalieren möchte und so weiter, ist diese Churn Prediction, der Versuch sozusagen vorherzusehen, wann springt wer ab. Und das ist auch in den meisten Fällen eigentlich eher damit verbunden, dass man dann kleine Belohnungen sozusagen bekommt, um die Meinung schon quasi, bevor es zu spät ist, in die andere Richtung zu drehen. Eben hier die Abwanderungsgefährdung von Kunden, von Spenderinnen vorherzusehen, ist eben in dem Sinn sozusagen eben keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung nach 22 DSGVO, da fehlen verschiedene Elemente. Und es ist auch, es ist keine verbotene Praxis, es ist auch kein Hochrisiko-Cases. Ja? Man mag sich überlegen, durchaus trotzdem, was das heißt, jetzt auf einer ethischen Ebene, was man für Signal setzt mit den Kunden und so weiter, aber das ist hier nicht in diesem Bereich der relativ harten Regelung. Aber wenn man sich jetzt überlegt, ein anderes Beispiel dazu, Preisbildung etwa bei Lebensversicherungen, bei Krankenversicherungen, ja, wo ich dann Versicherungsunternehmen habe, die entsprechend, ich meine, und das ist nicht ganz neu, also ich kann mich erinnern, ich war 2007, habe im Bundesminister für Menschenrechte als junger Jurist damals begonnen und war ganz frisch, ich will nicht mal sagen, aber von einem der größten Versicherungsunternehmen, Konzernen in Österreich, schon damals so eine Fahrtenbox im Outdoor-Thema, die aufzeichnet das Fahrverhalten und so weiter und dann gewisse Anpassungen sozusagen in den Versicherungstarifen vornimmt. Also das ist ein Use Case, zu dem wir praktische Pilotprojekte gesehen haben vor 17 Jahren. Nur für die Dimension ist jetzt auch nicht ganz neu, aber das ist eben interessant, jetzt hier diese Subsumption zu sehen, weil wir hier natürlich an verschiedenen Stellen sozusagen zu anderen Problemen kommen. Oder dann eben in der rechtlichen Einordnung auch sehen können, wir sind hier im Bereich der Hochrisiko-KI, wir sind hier in dem Bereich, wo wir anschauen müssen, haben wir vielleicht eine Ausnahme nach dem 6 Absatz 3 AI-Act. Allerdings würden wir eben hier sagen, das ist auf dem Profiling sozusagen aufgebaut. Das heißt, wir sind nicht in den Ausnahmen und wir sind in der Regel hier eben auch im Artikel 22 DSGVO. Das heißt, wir haben die beiden Dinge parallel anwendbar und es wird das greifen, wie die Madeleine vorher erklärt hat, dass wir eben hier nicht den vollen Gehalt des Artikel 86 abgedeckt haben im Artikel 15 Absatz Litera H und deswegen auch gleichzeitig der 86er-Eck parallel zur Anwendung. Und jetzt kommen wir zum heißesten Eisen sozusagen in dieser Runde hier, auf dem ich besonders freue, auch zu diskutieren. Das ist natürlich, man muss sagen, das ist ja alles schaumgebremst mittlerweile, weil jetzt haben wir die Schufa-Entscheidung. Wir haben die Schufa-Entscheidung schon gehört. Natürlich ist hier die große Frage, wo setzt das ein? Ab wann bin ich eigentlich schon in der Entscheidung überhaupt? Und was sind diese Vorarbeiten und so weiter? Diese Frage stellt sich natürlich auch hier. Also wir haben drei Szenarien uns angeschaut, die wir alle in der Praxis eben in manchen Branchen sozusagen mehr, in manchen weniger ausgeprägt finden. Einerseits einmal die Bonität wird einfach nur zugekauft. Das ist also typischerweise bei vielen Telcos, vor allem kleineren, der Fall, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, da wird ganz häufig einfach nur zugekauft und dann wird eigentlich auf dem zugekauften Score letztlich die Entscheidung basiert. Da kommt dann in der Regel nicht wahnsinnig viel oder zumindest nicht mehr viel Komplexes dazu. Das kann aber auch anders sein. Also da haben wir dann vor allem die Banken im Spiel. Wir haben schon ein Beispiel jetzt auch von den Telekom-Unternehmen geredet, weil das ist denkbar und man kann hier schön zeigen, dass eben auch andere Grenzen relevant sind. Nämlich, was ist sozusagen, wenn Sie sozusagen jetzt selber Score herstellen, aber relativ einfacher Fall, alles tun, was auch 152 Gewerbeordnung dort der Auskunft einmacht. Also wenn die im Rahmen derselben Regelungen aber jetzt ohne Auskunftei zu sein, für eigene Geschäfte das machen. Und was ist sozusagen, wenn Sie das tun, aber zusätzlich noch Daten, Metadaten, Inhaltsdaten, was auch immer, mit einbauen würden. So, wir haben hier einerseits einmal, und das ist eben, ja, mittlerweile ist es sportlich jetzt schon gar nicht mehr so herausfordernd juristisch, weil eben vom EuGH geklärt, die Anwendbarkeit nämlich schon vom Score selber im Artikel 22 DSGVO, obwohl die Entscheidung selber im Zeitpunkt, wo das Score erstellt wird, der noch nicht fällt, sondern dass er eine Vorbereitungshandlung ist. Aber, wie der EuGH in der Schufa-Entscheidung betont hat, spielt das keine Rolle um den Charakter der Entscheidung. Das ist ein Element, das trotzdem geprüft wird, weil die Frage ist, was ist sozusagen die Zielsetzung davon? Was ist die Zielsetzung? Wofür wird dieser Score überhaupt gemacht? Und es ist in diesem Zusammenhang, fällt es nicht so wahnsinnig schwer, hier die Argumentation des EuGH, warum der schon genuin, schon aus den Verpflichtungen zum Beispiel von Banken, von verschiedenen Unternehmen in verschiedenen Bereichen auch Scoring oder Kreditwürdigkeitsprüfung zu machen und weil das genau dafür bestimmt ist. Das heißt, wir haben hier diese hochriskante Grundlage, die wir grundsätzlich auch für den Artikel 86 brauchen. Wir haben hier eben diese Abbildung und es gibt zum Teil ausdrücklich auch gesetzliche Bestimmungen, die vorschreiben, dass man ein berechtigtes oder die darstellen, dass es ein berechtigtes Interesse gibt dazu, Kreditwürdigkeitsprüfung zu interessieren. Hier ist Artikel 86 EIECT anwendbar. Das heißt, es ist so entsprechend zu beauskunften und die involvierte Logik auch im Sinne des 22. Die Auskunftspflicht liegt zwar beim Unternehmen, Bank oder Telekom, die das sozusagen einsetzt, aber praktisch sind wir eben im selben Scope wie in der Schufa-Entscheidung. Das muss irgendwie von dort kommen. Wenn wir jetzt diese Bonitätsprüfung von Scores für die Bonitätsprüfung selber im Unternehmen machen, dann gibt es keine Splittung sozusagen, dann liegt das komplett beim involvierten Unternehmen. Das heißt, auch wenn der jetzt die Score zusätzlich nimmt, das passiert bei den Banken regelmäßig, das ist also die Bank und dann kommt die Warnliste und dann kommen weitere Elemente, die man mit hineinverwurschtelt und das Ganze gibt dann. Dann liegt es natürlich dort, wobei innerhalb von dem kann das schon sein sozusagen, dass der Anteil, der den Score betrifft, ja, der auch relevant ist. Der gehört dann im gesamten Scope, so was ich nach 86 bei Auskunft, und den Teil halt auch. Wenn ich jetzt einen Teil im Zug gekauft habe, dann muss ich als auskunftspflichtiges Unternehmen entsprechend halt wissen, wie es geht. Da muss ich mir im Innenverhältnis sozusagen sagen lassen. Und letztlich eben bei den drei genannten Fällen, wo ich dann noch weiteres mit hineinverschneit, ist es im Prinzip wie hier. Also auch hier liegt die Auskunftspflicht. Allerdings natürlich unter Berücksichtigung, dass es hier einfach Grenzen gibt. Ja, dass hier das Telekommunikationsrecht zum Beispiel, das heißt das Fernmeldegeheimnis oder eben auch das Bankengeheimnis oder das Bankwesengesetz zum Beispiel entsprechend Grenzen setzen. Ja. Das heißt, auch hier eben vorsichtig, vielleicht noch ein Hinweis hier, sensible Daten. Sie wissen, die sind nicht sensibel, weil sie gleich weinen, wenn man sie ein bisschen anstupst, sondern weil sie besonders schutzwürdig im Artikel, sind das Artikel 9 DSGVO sind, dass solche Daten jedenfalls mit Einwilligung und da eben Vorsicht, deswegen habe ich das Beispiel, haben wir das Beispiel eingebaut, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Verkehrsdaten mitnütze, irgendwelche sozusagen Nebenprodukte, Metadaten und so, ich schon mindestens einmal um die Ecke denken muss nach der Judikatur des EuGH, wann haben wir indirekt sensible Daten. Der EuGH hat im Sommer im Datenschutz 2023 entschieden, in einer, ich glaube, lettischen, estischen Entscheidung, ging es um Transparenzpflichten und so weiter, dass eben in dem Beispiel war es, was ausjudiziert wurde, die verpflichtende Angabe und Veröffentlichung des Ehegatten. Das lässt Aufschluss über die sexuelle Orientierung zu, ist damit ein Artikel 9 Datum, braucht man nur einmal um die Ecke denken und schon sind wir im Artikel 9. Das ist hier ganz wichtig zu berücksichtigen, wenn solche Dinge passieren, wo man mit verschneidet. Man muss vielleicht an der Stelle gleich einen kleinen Disclaimer zum Leitfaden, weil ich jetzt da ein bisschen vorgedrungen bin. Wir werden uns im Leitfaden grundsätzlich einmal nicht damit befassen und dort eine Anleitung geben, wann welche Art von Datensammlung wie gerechtfertigt ist. Es geht nicht um die Frage der datenschutzrechtlichen Rechtfertigung im Sinne von 6 bis 9 DSGVO. Wir machen natürlich Hinweise eben, wir werden so Merkboxen haben, wo man dann auch sieht und am Schirm hat, auf was muss ich aufpassen. Aber der Fokus liegt ganz klar beim 9. Hier nochmal das Schufa-Urteil. Ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad herin Legion. Man kann es trotzdem sozusagen gemeinsam noch einmal anschauen, ja, dass eben die Prüfung der Anwendbarkeit von Artikel 22, wenn man so wenig vorgelagert ist, das Score wird gemacht, auf dem dann später erst, und zwar wer anderer, eine maßgebliche Entscheidung, insbesondere eben ob Kreditgewährung oder Vertragsabschluss, der Kreditcharakter hat, tatsächlich stattfindet. Und hier ein kleiner Auszug eben, wenn ein auf personenbezogene Daten zu einer Person gestützter Wahrscheinlichkeitswert errechnet wird, ja, in Bezug auf die Fähigkeiten, bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen, auf die Zuverlässigkeit, eben eine solche Bewertung, das automatisiert erstellt wird, da ist wiederum egal, Ob das jetzt KI im engeren Sinn ist, wir haben auch gesehen, dass der breiten Begriff des AI-Acts, der sehr schnell erfüllt ist, da müssen wir technisch noch längst nicht Machine Learning oder sonst irgendwas haben, da reicht schon sozusagen algorithmische Entscheidungsfindung, wenn es eine gewisse Komplexität hat. Und es geht eben davon ab, dass es maßgeblich davon abhängt, ob dann ein Dritter auf Basis dieses Werts ein Vertragsverhältnis begründet oder nicht. Ja. Das ist der strengere Maßstab, dieses zentrale Kriterium der Maßgeblichkeit. Wie gesagt, eben Marlene hat es angedeutet, dass auch die Entscheidung, die Geheimentscheidung im Schufa-Fall das Ganze ein bisschen abgemildert hat. Also das heißt, dass man den ein bisschen rechtsschutzfreundlich interpretiert. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, weil ich kann Ihnen empfehlen, sich die Schufa-Entscheidung dort auszudrücken. Der EuGH macht an mehreren Stellen wirklich ganz klar, worum es geht. Der sogenannte Effet Utile. Im Völkerrecht nennt man das so. Also der Impetus, dass man die Vertragsbestimmungen des Unionsrechts, das Primärrecht, das Sekundärrecht immer so auslegen muss im Hinblick auf die möglichst effektive Erfüllung der Zwecke dieser Verträge, auch der Zwecke der Normen. Ja. Es ist so ein bisschen wie wir kennen aus dem klassischen Auslegungsinstrumentarium der Rechtsauslegung, also man sagt diese teleologische Interpretation, also nicht historisch-teleologisch, sondern nach dem Sinn und Zweck der Norm selber. Und da steht im Vordergrund der Rechtsschutz. Ja. Da steht ganz stark im Vordergrund Artikel 86 als dieser Anspruch, der es die Basis schafft, wie es im Erwägungsgrund 171 steht, der es diese Basis schafft, dass ich dann weitere Rechte geltend machen kann. Und dementsprechend sehen wir den auch kritisch. So. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich freue mich auf eine sehr angeregte Diskussion und hoffentlich war ein bisschen was Informatives dabei für Sie. Vielleicht noch ein Hinweis dazu, nur die Leitfäden sind, wie gesagt, noch in Arbeit. Wir haben den Zeitraum ein bisschen verlängern dürfen, sind wir auch dem Ministerium sehr dankbar, dass wir eben nicht so in Stress kommen dann mit dem Abschluss, dass wir Stakeholder-Feedback, das heißt auch Diskussionen, Dinge, die hier heute aufkommen, die sind noch geeignet, dass wir sie einarbeiten. Die Leitfäden sind gerade am Entstehen, es sind schon ziemlich weit jetzt, aber genug Platz noch zum Dinge irgendwie noch einmal zu denken, vielleicht nachzuschärfen und so weiter. Insofern freue ich mich auf eine motivierte Diskussion. Danke.
Ja, herzlichen Dank. Und ich darf den Gerhard Wagner bitten, seine Sicht auf den AI-Eck als der Warte des KSV zu erläutern.
Wir gehen aus von einem Praxisansatz, wie Herr Dick Geber und in zweiter Linie auch Auskunft Teil in Zukunft mit der Gemengelage in der Rechtsordnung umgehen müssen. Und das sind Dinge, die nebeneinander stehen, wo wir uns gar nicht anmaßen zu beurteilen, ist das gescheit oder nicht. Das sind Dinge, die wir einhalten müssen. Und wenn ich jetzt von der Kreditgeberseite ausgehe, habe ich die Kapitaladäquanzverordnung, wo beispielsweise drinnen steht, ich muss 5 Jahre in die Vergangenheit prüfen. Die Frau Magister Wagner wird mir das bestätigen. Sehr spannende Bestimmung. Gleichzeitig aber auch die Löschverpflichtung von manchen Insolvenzdaten aus dem Schufa-Urteil 1 oder 2, weiß ich jetzt nicht. Das Einser ist es, glaube ich, mit den Insolvenzdaten, die sagen, das, was in der Insolvenzordnung drinnen steht, das gilt für diese Punkte, ist also gar nicht einfach zu machen. Dann DORA, ein Thema, das jetzt auch extrem spannend ist, also dieser Digital Operational Resilience Act, wo beispielsweise Kreditauskunfteien in manchen Sichtweisen durchaus auch als kritisch oder wichtig betrachtet werden können. Das heißt, da steht drinnen, es ist entscheidend für einen Geschäftsprozess, für Kreditgeber, dass es diese überhaupt gibt und dass sie ihre Funktion erfüllen. Parallel dazu führen wir ja schon seit Jahrzehnten die Diskussion, ob das Sinn macht oder ob Auskunftteilen insgesamt in der Rechtsordnung einen Platz haben. Verbraucherkreditrichtlinie 2, eine Thematik, die im Verbraucherkreditgesetz 2026 umgesetzt wird, die gerade in intensiver Diskussion ist. Auf der einen Seite ist das Vergabeverbot für kreditgebende Stellen, wobei man beachten muss, dass der Kreditbegriff massiv ausgeweitet worden ist von der Richtlinie und da steht explizit drinnen, wenn diese Bonitätsprüfung, die zwingend erforderlich ist für jede Form eines Kreditgeschäftes, nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, dass gleichzeitig auch ein Kredit nicht vergeben werden darf. Also diese Bestimmung ist neu. Gleichzeitig ein sehr spannender Punkt, das Diskriminierungsverbot. Und wir erinnern uns an die DSGVO, der Artikel 15, ich sage es immer ein bisschen salopp, das ist so der Dosenöffner. Artikel 15, mit dem, also vor allem der 15 Heinrich, mit dem kann ich alles aufmachen, momentan, was irgendwie geht, ist auch versucht worden, kommt auch sehr viel durch. Diskriminierungsverbot heißt jetzt genau was? Spannendes Thema. Heißt das, es wird indirekt ein Recht auf eine Kreditgewährung dort definiert? Aktueller Stand der Diskussion ist nein, das nicht, aber Man muss trotzdem verdammt aufpassen, also vor allem das Thema Altersdiskriminierung, da gibt es ja schon entsprechende Gesetze, sonstige Diskriminierungen eben zu vermeiden. Ganz klar für alle Kreditgeber, die Dokumentation der Prozesse im Zuge dieser Kreditvergabe ist ein ganz entscheidender Punkt, wo man viel mehr aufpassen muss als in der Vergangenheit. Das heißt, jeder Schritt, und da schließt sich eigentlich auch der Kreis zu dem Artikel 86, alles, was passiert, auch im kausalen Zusammenhang, ist notwendig, hier entsprechend berücksichtigt und auch dokumentiert zu werden, weil es in weiterer Folge dann auch Gegenstand einer Aufklärung und Beauskunftung für den Betroffenen darstellen. Also die Folgenabschätzung, wir haben das ganz kurz am Anfang andiskutiert, für uns auch ein bisschen ähnlich mit der Datenschutzfolgenabschätzung für die Verarbeitungen. Das ist natürlich nicht das Gleiche, aber doch sehr ähnlich von der Konstruktion. Das heißt, die Notwendigkeit, sehr intensiv in die eigenen Verarbeitungen einzusteigen, und das ist jetzt wurscht, als Auskunftei oder als kreditgebende Stelle, lustigerweise auch nicht für Banken, sondern für alle, die jetzt in diesen Kreditgeberbegriff hineinfallen, den die Verbraucherkreditrichtlinie definiert, ist eine Aufgabe, die für manche neu sein wird. So, DSGVO ist heute schon angeführt worden, vor allem die zwei EuGH-Entscheidungen vom 7.12.2023. Ja, Herr Dr. Scholl, Sie haben es gesagt, der Begriff der Maßgeblichkeit ist natürlich schon ein Hammer, weil er nirgendwo definiert ist. Zumindest ich habe ihn nicht gefunden. Was heißt jetzt maßgeblich? Nicht? Wenn ich heute in einer bankeninternen Scorekarte eine Beteiligung habe, eines zugekauften Scores von 10%, von 20%, ist das maßgeblich? Ich kann es jetzt nicht abschließend beantworten. Das wird wahrscheinlich jedes Institut für sich selbst beantworten müssen. Ist aber natürlich ein spannender Punkt, weil es diesen Dokumentations- und Verantwortlichkeitsübergang zwischen Auskunftei und kreditgebender Stelle dann natürlich auch maßgeblich mitdefiniert. Kreditprüfung als Hochrisikothema haben wir jetzt wirklich in Ekpemper gehört und parallel dazu Dämpfungsmaßnahmen, die aus einem ganz anderen Kontext kommen. Die KIM-Verordnung wird ja sowieso bestens bekannt sein. Diese Maßnahmen, die eigentlich eher zum Schutz der Bankenindustrie gedacht sind, haben auch Eingang gefunden, lustigerweise in die Überlegungen zum Verbraucherkreditgesetz, wo eben gesagt wird, man könnte ja dort auch Dämpfungsmaßnahmen setzen, also Eigenmittelanteil, Belastung des Haushaltsbudgets und. Sie sehen, dass das Navigieren durch alle diese Themen nicht trivial ist. Und deswegen glauben die Auskunft ein und glauben wir als KSV insbesondere, dass diese Diskussion sehr, sehr offen und klar geführt werden muss, weil wir sonst zu keinem vernünftigen Ergebnis kommen. Weil schwarz und weiß bei diesem Thema, zumindest nach meiner persönlichen Sicht, wird es nicht geben. Wir haben eine Diskussion, und auf das möchte ich jetzt noch hinweisen, sind Regressionsmethoden im Artificial Intelligence Act erfasst oder nicht? Soll unabhängig vom Geltungsbereich des Artikel 22 natürlich DSGVO diskutiert werden. Aber auf EU-Ebene ist das ein Thema, wo man sagt, kann man das trennen, künstliche Intelligenz und Statistik? Also ich sehe dann ein Nein, ich verstehe ich, aber das, was ich erzähle, ist ja nicht das, was ich mir aus der Nase gezogen habe, sondern das, was auf europäischer Ebene durchaus zu Diskussionen führt. Und das ist nicht uninteressant, passt auch sehr gut zu den Diskussionen wie der Artikel 6.1f, also diese Berechtigung, das berechtigte Interesse definiert wird, weil da gibt es vom Europäischen Datenschutzausschuss auch unterschiedliche Aussagen, wo gewisse Formen von Profiling wieder vom 22er heraus diskutiert werden. Was ich andeuten möchte, ist, dass hier die Dinge noch ein bisschen in Bewegung sind. Ich glaube nicht, dass das abschließend feststeht, aber es bleibt für alle Beteiligten spannend, weil wir haben gelernt, 2018 sind wir in die DSGVO gesprungen und haben alles gehabt, nur keine Sicherheit. Ich hatte heuer das Vergnügen, bei der Datenschutzbehörde vorzusprechen und dort hat mir der Dr. Schmidl gesagt, ich kann Ihnen alles bieten, nur keine Rechtssicherheit. Also wir haben dort nach 6 Jahren Einsatz und Geltungsdauer noch immer nicht abschließend alle Themen geregelt. Und Herr Kittmeier hat es am Anfang gesagt, die Häufigkeit oder dieser Drehfaktor der einzelnen Bestimmungen, die von der Europäischen Union zu digitalen Verarbeitungen über uns hereinprasseln, schaffen jetzt nicht diese Stabilität, wo wir das Gefühl haben, kriegen wir zum Beispiel das Thema private Finanzierungen in den Griff. Ja? Wie kann ich heute sicherstellen, und das sind ja eigentlich die sozialpolitischen Fragen, die uns beschäftigen sollten, wie kriege ich in den Griff, dass Finanzierungen, also ich sage nur Buy Now Pay Later, Themen, die heute tatsächlich auch zu sozialen Risiken gehören, dass wir verhindern können, dass vor allem junge Erwachsene in dieses Risiko hineinkippen, ohne auf der anderen Seite deren Grundrechte einzuschränken oder maßgeblich einzugreifen in Entscheidungsprozesse, wo solche Entscheidungsprozesse woanders getroffen werden müssen. Das ist noch eine zusätzliche Initiative. Der Axel Voss ist ja unlänglich bekannt, der sich ja immer mit diesen Themen sehr intensiv beschäftigt. Und der stellt auch eine parlamentarische Anfrage in Brüssel, weil er einfach sagt, Kindesfahrrad, doch interessant, wie das zur Anwendung kommt. Was mich natürlich wieder dazu bringt, das wäre natürlich durchaus interessant, auch herauszufinden, was ist, wenn möglicherweise diese Scorekarten, sofern sie Regressionsscorekarten sind, potenziell nicht im Artificial Intelligence Act erfasst sind, aber sehr wohl sind sie im Artikel 22 erfasst. Also weil sie die automatisierte Entscheidungsfindung ja immer ein spannendes Thema ist, sofern sie maßgeblich zum Einsatz kommen. Mit diesen Parametern herumzuspielen, ist eine Herausforderung, die ich jetzt aus derzeitiger Sicht nicht abschließend beurteilen kann und möchte, aber es ist trotzdem spannend, dass wir diese Awareness über alle Stakeholder und über alle Interessensgruppierungen einfach schaffen und einfach offen darüber diskutieren. Letztlich dieses cui bono müsste ja im Vordergrund stehen, wie nützt das eigentlich? Ja? Also es ist ja, diese Bestimmungen sind ja nicht Selbstzweck, da hat sich ja jemand was überlegt, aber wie wir es sinnvoll zur Anwendung bringen, ist, glaube ich, ein zweiter Punkt. Also ich sage momentan einmal danke und stehe natürlich für alles zur Verfügung.
Dankeschön. Ich darf mit Ihnen anfangen. Sie haben Ihrer Abteilung diese Entwicklung der Leitlinien initiiert. Wenn Sie jetzt diese Diskussion verfolgen, wie geht es Ihnen damit und sehen Sie die Notwendigkeit bestätigt?
Ja, zunächst danke einmal für die Einladung und dass Sie dieses Thema hier auf die Tagesordnung setzen. Schon allein deswegen hat es ja einen Sinn gemacht, dass wir diese Leitlinien in Auftrag gegeben haben, dass hier eine Diskussion auch dazu stattfinden kann. Ich darf vielleicht auch auf etwas zurückkommen, was Sie mich im Vorfeld gefragt haben, ob wir das deswegen gemacht haben, weil wir so unzufrieden sind mit der Anwendung des Artikel 15 aus der DSGVO. Und ich war zuerst ein bisschen verwundert über diese Frage, würde sie auch verneinen, aber nicht damit e-contrario zu sagen, dass wir zufrieden sind mit der Anwendung des Artikel 15, aber das ursprüngliche Motiv war es nicht. Uns ist es darum gegangen, wir haben also die Entwicklung des AI-Acts von Anfang an mitverfolgt und haben versucht, auf diesen Einfluss zu nehmen. Und wir haben auch von Beginn an, obwohl seitens der Kommission immer wieder betont wurde, es geht hier um eine Produktsicherheitsvorschrift und nicht um eine Verbraucherschutzvorschrift, war unser Ziel immer, dass wir auch Verbraucherrechte in diesen AI-Act bringen. Und wer von Ihnen vielleicht, würde mich freuen, die Studie von der Christiane Wendehorst von der Universität Wien kennt, die wir damals auch bei ihren Auftrag gegeben haben, um eben Ansätze für Konsumentenrechte im AI-Act darzustellen, dann werden Sie dort auch sehen, die ist von 2021, 2022, dann werden Sie dort auch sehen, dass wir schon so einen ich nenne ihn jetzt Auskunftsanspruch, obwohl er Recht auf Erläuterung heißt, dort dargestellt haben. Es ist auf Mitgliedstaatenebene nicht gelungen, diesen in den AI-Act zu bringen. Er ist erst vom Parlament hineingekommen. Aber nachdem wir diese Studie auch breit gestreut haben, vielleicht ist auch das Parlament über diese Studie auf die Idee gekommen, sollte uns auch freuen. Dieser Auskunftsanspruch, wie wir ihn uns damals gewünscht haben, war ein bisschen breiter. Er war zwar eingeschränkt auch auf Hochriskante, ja, waren wir uns nicht so sicher, ob wir es nicht noch weiter haben wollen, aber er war auf Hochriskante eingeschränkt, aber nicht auf Hochriskante nach Anhang 3, wie es jetzt der Artikel 86 vorsieht. Das bedeutet, dass zum Beispiel die berühmte Puppe Keiler, die in den Anhang 1 unter sektorspezifische Vorschrift fällt, die das Kinderzimmer ausspioniert etc., nicht von diesem Auskunftsanspruch nach Artikel 86 erfasst ist. Ist, was uns leid tut. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass dieser, es ist viel vom Effet Util und auch vom Cui Bono, habe ich mir aufgeschrieben, dass das von Ihrer Seite kommt. Das hat mich sehr gefreut, weil wenn wir jetzt also in die Erläuterungen schauen, dann ist ja der Zweck dieser Vorschrift der, dass es dem nützt oder der nützt, die der von der Entscheidung entsprechend beeinträchtigt ist. Und diese Betroffene soll dann eben dieses Recht auf Erläuterung haben, damit weitere Rechte wahrgenommen werden können. Und wir wissen, das ist im Verbraucherrecht eine sehr bekannte Praxis, dass wir durchaus gute Verbraucherrechte haben, aber dass die Durchsetzung der Verbraucherrechte nicht so gut ist. Auch deswegen war es mein Ziel, dass wir hier eine Vorschrift, die ein Verbraucherrecht darstellt, dass wir dieser Bestimmung auch zu einer Chance verhelfen, in der Praxis auch wahrgenommen zu werden und dieses Recht eben auch in der Praxis durchsetzbar ist. Und das war eigentlich das Hauptmotiv, warum wir diese Untersuchung gemacht haben. Und ich glaube, es ist gerade in Zusammenschau mit der DSGVO, die sehr komplex ist, das möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber im Sinne einer Lückenfüller Funktion von Artikel 86 könnte man ja auch sagen, dass das Problem, das Sie angesprochen haben mit dem Hammer des Maßgeblichen aus der Schufa-Entscheidung, dadurch vielleicht auch ein bisschen gelindert ist, weil wenn es nicht der Artikel 15 ist, dann ist es vielleicht häufig der Artikel 86. Und insofern, da komme ich wieder auf cui bono zurück, ist den Betroffenen sozusagen stärker geholfen als jetzt.
Schön, haben Sie dann mit der KI-Servicestelle der RTL zusammengearbeitet? Die ist uns ja vom Herrn Staatssekretär Durski, knapp bevor er nach Innsbruck geflüchtet ist, schön vorgestellt worden.
Naja, Sie geben die Antwort gewissermaßen selbst.
Ja.
Der Herr Staatssekretär Durski ist also in einem anderen Ministerium zu Hause als wir.
Ja.
Und es war ja auch es hat sich ja auch um einen Initiativantrag gehandelt. Es gab auch kein Begutachtungsverfahren. Also, um das kurz zu sagen, von der Servicestelle haben wir auch mehr oder weniger aus den Medien erfahren. Nichtsdestotrotz freuen wir uns aber sehr, dass es die KI-Servicestelle gibt, auch im Sinne ihrer zwar relativ unbestimmt formulierten Aufgaben, aber man kann es auch als offen formuliert bezeichnen. Und die Unterstützung und Beratung der Öffentlichkeit ist doch ein weites Feld, das auch den Verbraucherschutz mit einschließt. Und insofern freuen wir uns auch, dass die KI-Servicestelle doch auch diesen, nach meinem Verständnis, ihren Auftrag relativ breit versteht. Ich freue mich auf Studien, die von dieser Seite in Auftrag gegeben werden, auf Veranstaltungen, die ja schon stattgefunden haben. Und zwar für mehrere Aspekte und die letzte im Oktober auch explizit zu Verbraucherschutz. Und ja, also ich denke, die Zusammenarbeit mit dieser Stelle wird sehr lohnen, wenngleich sie bislang jetzt auch nur ansatzweise passiert ist.
Gerhard, du hast auf der einen Seite den ersten Vortrag gehört, hast deine Position als Kreditauskunftei präsentiert. Wo siehst du durch die speziell jetzt durch diesen Artikel 86 Herausforderungen für euch?
Ich glaube, es bleibt spannend in dem Zusammenhang, weil der Artikel 15 DSGVO war eine Herausforderung, der sich ja auch in den letzten Jahren entsprechend entwickelt hat. Vor allem die Erklärung von Scores oder von Indexwerten ist ja immer wieder spannendes Thema. Wenn jetzt hinzutritt eine Information, die das noch ein bisschen vertiefender darstellt, glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt ein Quantensprung in der Information an einem Betroffenen ist, sondern dass das vielleicht eine logische Ergänzung darstellt, sofern es irgendwo auch abgrenzbar bleibt. Weil ja die Diskussionen eigentlich seit Jahren geführt werden, ist das jetzt ausreichend? Also nur als Beispiel, jetzt habe ich ein Regressionsmodell und in der Artikel 15 Auskunft steht drinnen, das sind unsere 22 Variablen, die wirken stärker, schwächer, abschwächend, das hat diesen oder jenen Einfluss und es wird abhängig von den Stakeholdern als überschießend oder als zu wenig empfunden, aber dass jemand sagt, das ist jetzt genau richtig, so wie es gehört, hätte ich jetzt in den letzten Jahren nicht wahrgenommen. Wir versuchen einfach den vernünftigen Mittelweg zu gehen, ohne letztlich auch das Thema des Betriebsgeheimnisses zu berühren, weil ganz so easy cheesy ist das dann auch nicht. Ich glaube, es ist handelbar. Was, glaube ich, wir alle suchen, ist irgendwann ein abschließendes Statement. So gehört's gemacht, so ist es richtig und auf das können wir uns verlassen. Ich glaube nicht, dass das sein wird, weil die Judikatur entwickelt sich und die EuGH-Urteile haben uns gezeigt, dass es manchmal auch sehr interessant ist im Ergebnis.
Darf ich noch auf einen kurzen Punkt zurückkommen, der auch jetzt durch Ihre Wortmeldung mich erinnert hat, was ich vergessen habe zu sagen, was mir ganz wichtig ist, ist, dass natürlich jetzt in diesem Stadium schon gar nicht können diese Leitfäden oder auch diese rechtliche Analyse jetzt eben dieses Ziel leisten, zu sagen, so geht's. Das ist auch gar nicht das Ziel, wenngleich es schon, und ich glaube, das haben die Darstellungen von meinen beiden Kollegen sehr deutlich gezeigt, dass es ein großes Bemühen gibt, sozusagen hier wirklich von allen Seiten das rechtlich zu beleuchten und auch auszureizen, wie weit die rechtlichen Grenzen gehen und dann aber auch da oder dort an bestimmter Stelle zu sagen, auch wenn wir es hier nicht so genau wissen, das und das wäre empfehlenswert. Und ich glaube, solange man das unterscheidet und klar macht, ist das auch sehr legitim. Und wir hoffen sehr, dass das auch aufgenommen wird. Strapaziere jetzt noch ein letztes Mal das cui bono. Und deswegen haben wir eben auch diese Stakeholder-Beteiligung gemacht. Das weiß nicht, ob das so ganz deutlich herausgekommen ist, aber es hat ja Workshops gegeben mit der Verbraucherseite, mit der Wirtschaftsseite. Und wir haben uns hier wirklich bemüht, in Austausch zu kommen und hoffen auch sozusagen infolgedessen durch diese Form der Kooperation auch eine konstruktive Stimmung gegenüber diesen Leitfäden auch hervorzurufen.
Dürfte ich da auch noch kurz anschließen? Also danke, dass Sie das erwähnt haben, einfach um das nochmal klarzustellen. Wir legen hier jetzt keine fixe Rechtsmeinung nieder und sagen, so ist das jetzt und so wird es immer bleiben. Wie gesagt wurde, es sind Empfehlungen, vor allem weil Sie auch die DSGVO in Artikel 15 angesprochen haben. Wir erleben ja jetzt noch, dass immer neue EuGH-Urteile und Schlussanträge kommen, zum Beispiel zu diesem Begriff der involvierten Logik ist jetzt gerade ein Schlussantrag oder vor 2 Monaten veröffentlicht worden, wo sich der EuGH damit beschäftigt, beziehungsweise der Generalanwalt. Was heißt es denn eigentlich, dass die involvierte Logik zu beauskunften ist? Und das ist jetzt doch schon ein paar Jahre wieder her, dass die DSGVO in Kraft getreten ist. Und genauso wird es wahrscheinlich auch bei Artikel 86 sein, dass hier immer mehr Literatur, Judikatur kommen wird und dass wir einfach versuchen, bis dahin eine gewisse Basis zu schaffen, an der man sich einfach orientieren kann, damit auch nicht so eine Art einerseits auf der Verbraucherinnenseite so eine Art Verdrossenheit einsetzt, dass man sagt, ja, wozu berufe ich mich überhaupt auf mein Recht, wenn eben, wie Sie es auch gesagt haben, es eh nicht passt, also wenn man es eh nie richtig machen kann, wozu mache ich das denn überhaupt noch, wenn dann die Unternehmensseite sagt, ja, das teilweise sogar ignoriert. Wir haben auch das, habe ich vorhin auch nicht erwähnt, in unseren Schlüsseldokumenten im Projekt haben wir auch nicht nur die rechtliche Perspektive einbezogen, sondern auch die ethische und vor allem auch die sozialwissenschaftliche Perspektive. Und ein Kollege von uns, der ist Jurist und Sozialwissenschaftler, der hat sich einmal die Studienlage dazu angeschaut, wie jetzt Auskunftsbegehren jetzt mal nach der DSGVO in der Praxis überhaupt nachgekommen wird. Und das war eigentlich eine ziemlich ernüchternde Erkenntnis, dass sehr, sehr viele Auskunftsbegehren von der Unternehmensseite teilweise einfach ignoriert werden. Einfach, ich weiß jetzt die Gründe auch nicht genau, aber einfach vielleicht, weil man sagt, es ist einfach leichter, ihnen nicht nachzukommen, es zu viele Ressourcen und so weiter. Also deswegen versuchen wir hier so niederschwellig wie möglich und so klar, wie es in diesem Stadium eben geht, gewisse Leitlinien festzulegen, dass dann eben nicht die Situation entsteht, dass man sagt, das Unternehmen, ah, es ist zu mühsam, es ist leichter, nicht darauf zu reagieren.
Also gerade was die Auskunftsbegehren angeht, haben wir, glaube ich, im Unternehmen dazugelernt wenden ziemliche Ressourcen auf, um das entsprechend der DSGVO abzuwickeln. Also diesbezüglich ist Besserung in Sicht. Oder nicht nur in Sicht, sondern schon da. Hilfe ist da.
Ja, ich würde auch sagen, also ich kann jetzt nur für den KSV sprechen, aber wir haben 20 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, die mehrere 10.000 derartige Auskunftsbegehren pro Jahr abarbeiten. Auch wenn nicht immer alle mit dem Zeitkalkül zufrieden sind, in denen das erledigt wird, ist es so, dass das in der notwendigen Fristigkeit erledigt wird und auch, denke ich, in der Ausführlichkeit. Warum ist das entscheidend? Und da bin ich schon bei Ihnen, dass ein Betroffener sich dieser Verarbeitung dahingehend auch bewusst sein muss, wenn ich heute eine Auskunft erteile, wo auch Daten aus der Konsumentenkreditevidenz oder Warnliste, Sie haben es zitiert, aufscheinen, dann ist es oft ein Aha-Erlebnis, weil den Leuten aus ihrem normalen Leben manchmal das gar nicht bewusst ist, dass wenn sie sich beim Mediamarkt einen Fernseher kaufen, gleichzeitig mit der dahinterstehenden Bank einen Kreditvertrag abgeschlossen haben. Auch wenn sie es unterschrieben haben, ist er unterschrieben haben und Bewusstsein noch nicht immer zwingend dasselbe. Ne? Aber das hilft manchmal und man soll es nicht glauben, wir haben da auch durchaus sehr, sehr positive Rückantworten, wo man sagt, na Gott sei Dank, sonst hätte ich es jetzt nicht gewusst.
Du hast? Ja, ich wollte gern kurz was dazu sagen zu dem ganzen Thema vorgelagerte Information eben auch und was das heißt und wie, also gerade das Thema Rechtssicherheit. Ich verstehe das natürlich immer, das wünschen wir uns alle. Das ist ja auch ganz sicher eine große Motivation für alle Seiten. Je mehr Orientierung, das man bieten kann, und zwar egal, ob jetzt für die Konsumentinnenseite oder für die Wirtschaft, desto, wie die Madeleine gesagt hat, besser, höher ist die Chance, dass das in der Praxis vielleicht irgendwo genutzt wird. Ich glaube, eines muss man sich klar machen, dass es bis zu einem gewissen Grad in diesen Dingen einfach oft auch keine endgültige Rechtssicherheit lange geben kann. Es ist nicht nur, weil die Sachverhalte volatil sind, die Technologien und so weiter. Ja. Ich habe vorher, das war jetzt nicht despektierlich, was ich vorher den Kopf geschüttelt habe, wie Sie die Frage gestellt haben, zu Recht natürlich, die Sie ja nicht Sie alleine erfunden haben, diese Frage, wie sieht es aus, sind reine Regressionsmodelle, fallen die da rein und so weiter. Ich wage die Prognose, wir haben uns jetzt schon länger mit dem AI-Act befasst, auch im Wesentlichen seit es den Entwurf 2021 gab, weil wir ihn in der Forschung benutzt haben. Wir haben jetzt ein bisschen einen Schwerpunkt zum Beispiel in Forschungsprojekten auf medizinische Forschung. Da geht es ganz stark sehr oft um Federated Machine Learning, also in verteilten Systemen, medizinische Modelle und so weiter zu machen. Ja. Das ist alles Statistik, das sind alles Regressionsmodelle. Das ist einer unserer Lieblings-AI-Informatik-Spezialisten von der Universität Odense, der sagt, und das ist nicht scherzhaft gemeint, der spricht schon gar nicht mehr von KI, weil er sagt, das ist Bullshit-Bingo, sagt, das ist Applied Statistics. So vereinfacht, Applied Statistics. Und ich glaube, diesen Zusammenhang, auch was eben KI-Modelle betrifft, dass die ganz, ganz häufig ebenfalls statistische Regressionsmodelle sind und so weiter, da werden wir wahrscheinlich in der sehr, sehr breiten Definition natürlich sein, aber hier Unsicherheiten haben, hier Fragestellungen haben und gerade hier, das ist ja auch interessant, wie argumentiert wurde in der für uns ja auch relevanten Schufa-Entscheidung, der zweiten Schufa-Entscheidung jetzt zur Maßgeblichkeit und so weiter, dass dort ja die Argumentation ganz wichtig ist und eine zentrale Rolle spielt, was es für Rechtsschutzlücke sozusagen gäbe. Wenn man das zerpflückt, wenn man das anders sehe, ja, was thematisiert wird von den Instanzen dort, bis es überhaupt zur Vorlage kommt und so weiter. Und ich glaube, hier zu sehen, dass diese Fragen einerseits eine gewisse Volatilität in den Technologien und den Fragen, was können die, was tun die und so weiter hat, ja, aber auch in den Rechtsfragen. Wir sprechen hier von Grundrechtsprüfungen und da dafür ganz alte Entscheidung zitieren des EGMR, die wird aber gar nicht so selten zitiert, Rechtssache Tyra, ja, Jahr 1963, das ist die berühmte Living Instrument Formel, wo der EGMR sagt, the Convention, also die Europäische Menschenrechtskonvention, is a living instrument that has to be interpreted in the light of present day's conditions. Also es muss immer am Puls der Zeit sozusagen auch interpretiert gemessen werden. Und da sind wir dann halt ganz stark bei den Fragen. Wir werden weiter Vorlagefragen haben. Gar nicht so zynisch gemeint, wie es klingt, aber das APGB ist aus 1811. Und noch immer kommen materiell rechtliche Fragen, lässt der oberste außerordentliche Revisionen zu, weil die Rechtsfrage ungeklärt ist. Ja. Das heißt, das wird einfach lange so bleiben. Das liegt gewissermaßen auch in der Natur des Rechts, sondern unser Anspruch, glaube ich, muss sein, dass wir dort die Pflöcke einschlagen, wo wir können. Und da haben wir natürlich mit Entscheidungen wie Schufa und so weiter ein paar maßgebliche. Und dass wir dort, wo wir halt nichts haben, versuchen, eine Orientierung zu geben. Die Analogie zum Artikel 12 DSGVO in den Fristen ist natürlich nicht zwingend. Aber sie ist möglicherweise für beide Seiten besser, als es einfach nur in der Luft hängen zu lassen. Weil dann weiß ich wenigstens, wenn ich mich eh schon als Unternehmen darauf einstellen muss, wie lange habe ich Zeit, wie ist mein Prozess, wer soll wann was melden und so, ja, kann man jetzt sagen, ja, das ist nicht rechtssicher. Und wenn das nach meinem Prozess geht, aber immer 3 Monate, ja, dann wird es vielleicht irgendwann ausjudiziert. Wenn ich mich aber orientiere sozusagen an dem, dann habe ich eine relativ hohe Chance, dass ich innerhalb dieses Korridors bin, wo es entweder A, generell rechtmäßig ist oder B, selbst wenn es anders gesehen wird später, zumindest nicht grob fahrlässig oder gar vorsätzlich Recht verletzt hat. Ja? Und dann möglicherweise wiederum Auswirkungen hat auf die Frage, gibt es Strafbarkeit für irgendwas? Oder? Das ist was anderes, der AI-Act ist eine ganz große Lex Imperfecta, aber lassen wir das immer.
Ich würde schon noch gerne da anschließen bei der Lex Imperfecta, weil er hat ein Alleinstellungsmerkmal, weil, wie Sie schon erwähnt haben, wir dürfen nicht vergessen, es ist eigentlich, handelt es sich hier um Produktsicherheitsrecht, aber es gibt dann auch wieder die Stimmen, die sagen, naja, über diesen Verhandlungsprozess hat sich das schon irgendwie auch zu einer Art Grund- und Menschenrechtsdokument entwickelt, weil schon einige Bestimmungen reingenommen wurden, wie beispielsweise die Grundrechtefolgenabschätzung, die ja im ursprünglichen Kommissionsentwurf nicht drinnen war, die dann hinzugekommen ist. Also es ist schon irgendwie das man sich da auch erstens so im positiven Sinne dafür mit mehreren Instrumenten Abhilfe verschaffen kann, um dann zu einer Auslegung zu kommen, weil eben so viele Elemente hier sich vereinen in diesem Regelwerk. Aber andererseits natürlich schafft das dann auch ein bisschen diesen Charakter, dass man sagt, ja, ist es jetzt das, ist es jetzt das. Aber ich glaube, so wir sollten schon im Hinterkopf behalten, der AI Act vermag nicht alles komplett zu leisten und abzudecken, weil es ist immerhin doch noch Produktsicherheitsrecht, selbst wenn es nicht mehr ganz so scheint.
Ganz kurze Ergänzung dazu, weil die Madeleine den Artikel 27 erwähnt, den werden wir ja in manchen Bereichen überlappend haben. Weil wir sprechen ja von Hochrisiko-KI-Anwendungen. Das heißt, wir werden ja Bereiche haben, wo wir die Grundrechtefolgenabschätzung nach 27 EI-Eck durchführen, auch und gerade im Hinblick auf solche Entscheidungen oder die Elemente davon. Ja. Das heißt, es sollte ja auch ein gewisses Zusammenwirken geben, wenn ich das für die Risikoanalysen, das Risikomanagement nach Artikel 8, 9 EI-Act und so weiter ohnehin tun muss, am Schirm haben muss und so weiter, dann ist ja der Weg in diesen ganzen Prozessen, das so aufzubereiten, schon zu wissen, wie geht, wo der Impact, gar nicht mehr so weit. Das heißt, wenn ich das systematisch gemeinsam denke, gemeinsam vorbereite und so, sollte es für die Unternehmen nicht so eine große Belastung sein. Ja, aber jetzt von der Zielsetzung, ich bin sofort fertig, ist nur so, dass ich halt am Ende, ich mache jetzt das einfachste Beispiel, aber es ist einfach der Elefant im Raum, ja, am Ende schon wissen will, ist es jetzt bei meiner Score so, wie wenn ich eine Immobilien suche, was sind die drei wichtigsten Dinge, die Lage und die Lage, ja, kann sein, muss nicht sein, weiß ich nicht und genau sowas muss ich wissen, ich muss wissen, hilft mir jetzt, dass meine Score sich signifikant verändert, dass ich in den Nachbarbezirk gehe, oder ist das nur ein Gerücht und das wird völlig überschätzt? Ja? Und diese Dinge, die müssen die Menschen wissen, weil sie ansonsten nicht schaffen werden, dass sie vertrauensvolle KI-Systeme machen. Es wird so ein Misstrauen sehen und so weiter, dass auch dort, wo die KI Gutes zu leisten vermag, ja, das Vertrauen erodiert ist und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Diese Wechselbeziehungen von verschiedenen KI-Anwendungen.
Ich wollte zwei Dinge noch ergänzen. Das eine, weil jetzt auch auf eine Frage Analogie in Bezug auf die Frist, innerhalb derer die Autobahn verteilen muss, gefallen ist. Also der AI-Act ist ja zwar eine Verordnung, aber es wird natürlich ein Durchführungsgesetz geben, aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt, um auch die Behörden allenfalls klarer zu machen. Und da wird natürlich das auch eine Frage sein, ob wir hier ergänzend auch solche Dinge regeln. Kann das noch nicht vorhersehen. Die Verhandlungen haben auch noch nicht begonnen dazu. Aber jedenfalls wird es ein Durchführungsgesetz geben. Das ist das eine. Und zur Verkomplettierung dieser Ansätze eines Verbraucherrechts wollte ich noch etwas ergänzen, was vielleicht nicht ganz allgemein hier bekannt ist. Der AI Act ist ja auch in den Anhang der Verbandsklagenrichtlinie aufgenommen worden. Also wir haben die Verbandsklagenrichtlinie, die in Österreich, also die dem kollektiven Rechtsschutz dient, aber auch Abhilfeklagen eben im Fall von der Verletzung sehr vieler Verbraucher durch eine Rechtsverletzung. Also darum geht es in dieser Richtlinie und die wird beziehungsweise wurde jetzt umgesetzt im FRUN, V-R-U-N. Und damit man im Verbraucherrecht ein bisschen Einheitlichkeit hat, ne? Das FRUG, das FRUN. Und der AI Act ist jetzt auch in den Anhang der Verbandsklagenrichtlinie aufgenommen.
Dass ich nicht mehr nur beschränkt bin sozusagen jetzt auf Dinge, die in AGB oder Vertragsformblättern stehen, sondern dass es Praktiken mit einbezieht. Na, das ist natürlich auch ein Game Changer, gerade auch im Hinblick vielleicht auf Artikel 22, der ganz andere Fragestellungen sozusagen im Wege einer Verbandsklage zulässt.
Ich meine, für die österreichische Umsetzung ist es insofern jetzt nicht wahnsinnig relevant, weil die österreichische Umsetzung es so breit umgesetzt hat, dass es überhaupt nicht einmal auf den Anhang beschränkt ist, sondern ganz generell für Rechtsverletzungen gilt, die eine kollektive Gruppe von Verbrauchern, Verbraucherinnen geschädigt haben. Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie der AI-Act verhandelt wurde. Und so haben wir uns bemüht, den AI-Act in die Verbandsklagenrichtlinie hineinzubringen. Und das ist auch gelungen.
Ja, du hast. Ich wollte noch was anführen in dieser Runde, weil es ja für uns immer wieder ein spannendes Thema ist. Und unsere Rechtsexpertinnen und Experten das mit uns auch immer wieder diskutieren. Wenn Sie beim KSV eine Artikel 15 Auskunft anfordern, dann kommen zuerst 9 Seiten Aufklärungstext über die entsprechenden Rechtsnormen, weil das einfach so verlangt wird. Ich weiß schon, die Intention ist, am schönsten wäre es, wenn wir das für den durchschnittlichen Rechtsunterworfenen in Piktogrammen auflösen könnten und sagen können, ist gut, ist nicht gut, ist irgendwas. wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt noch den AI Act mit dem Transparenzgebot, wo ich dann wirklich tiefer noch ein, so sehe ich ein bisschen, so wie im Internet, wenn jemand die Geschäftsbedingungen akzeptieren muss, diese Lustlosigkeit, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, um das jetzt vorsichtig auszudrücken. Nicht, dass mich das jetzt dahingehend umtreibt, dass ich glaube, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, wir versuchen das so sorgfältig als möglich zu machen. Aber ob die Message dann ankommt, ich gebe Ihnen völlig recht, am schönsten wäre natürlich zu sagen, ja, dein Haftpflichtvertrag für den Golf GTI kostet mehr, weil du 18 Jahre alt bist und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich um einen Baum wickelst, viel höher ist als bei jemandem, der 63 ist und mit einem ganz anderen Auto fährt. Aber weiß ich nicht, ob diese Art der Vereinfachung dann auch wieder zulässig ist. Ich wollte es nur in den Raum stellen. Es ist nicht immer ganz einfach. Ja?
Genau, ich würde da unmittelbar kurz darauf reagieren. Ich glaube, das ist natürlich ein großes Thema. Ist ja auch im Datenschutz ein Thema. Also wo ist zu viel, wie viel ist zu viel und so weiter. Wir hatten das ja auch selbst in die Richtung sozusagen, dass man, wenn man jetzt, da gibt es ja die Entscheidung, die datenschutzrechtliche Entscheidung, wie das ist, wenn ich dann sozusagen viele, viele Seiten Code ausgibt, den ein Mensch einfach nicht mehr lesen kann und sagt, ja, das ist jetzt das Auskunftsbegehren dazu. Das ist die andere Seite, das sozusagen im Spektrum sozusagen das andere Extrem. Aber ich glaube, auch da muss man was tun. Was ich schon glaube, das ist generell was man gerade im Konsumenten die man den Schutzthema nicht vergessen sollte. Selbstbestimmung und Selbstverantwortung sind zwei Seiten derselben Medaille. Das sehen auch unsere Grundrechte so und unsere Verfassung so. Konsumentenschutz soll nicht so sein, dass man sozusagen alle unmündige Schafe sind, denen man selber gar nichts mehr zutraut und so weiter. Und jetzt gerade als Jurist, also ich habe in Wien Just studiert, da lernt man in alter Tradition von Kelsen abwärts, man darf vom Sein nicht auf ein Sollen schließen und umgekehrt. Ja, reine Rechtslehre, heutzutage in moderner Anwendung, aus meiner Sicht immer noch vollgültig. Ja. Nur dass es so ist, dass die meisten das wegklicken, keine Zeit haben, was auch immer, heißt nicht, dass das der optimale und wünschenswerte Zustand auf Dauer ist. Da kommen natürlich Dinge wie jetzt, um den Kurve zum AI zu kratzen, Artikel 4, AI Literacy, die Frage, wie kann ich das überhaupt verstehen? Das soll ja auch ein Beitrag dazu sein. Ja. Wir werden natürlich auch, und das haben wir im Leitfaden jetzt schon festgelegt, dass wir dann so kleine, also sowohl Muster haben, also ein Muster ersuchen, als auch eine Musterantwort zum Beispiel. Ja, auch hier ein bisschen zur Orientierung. Natürlich kann man das immer besser machen und optimieren. Und wir werden auch unterschiedliche Zugänge finden müssen, dass wir tatsächlich das effektiv halten und so. Ja. Nur eines, das Letzte, bevor ich mich auf die Frage frage, dass wir, wenn wir jetzt versuchen, das Ganze irgendwie zu fassen und so, wir werden ganz viele Leute am Anfang zuerst da nicht wirklich adressieren. Ich glaube, der Maßstab muss schon sein, dass jemand, der sich jetzt durchschnittlich mit dem befasst und so, und vielleicht halt eben auch Organisationen, Verbraucherschutzorganisationen, genauso wie Wirtschaftsverbünde und so weiter, in der Lage sind, das einigermaßen redlich und vollständig zu erfassen. Ja. Wenn wir das schaffen, dann sind wir glaube ich, schon einen guten Weg.
Eine ganz kurze Frage. Transparenzpflicht für Hochrisiko-KI. Die erste Überlegung war von mir, Artikel 50. Jetzt wählt sie die ganze Zeit von Artikel 86. Die Leitlinien beziehen sich worauf jetzt?
Also Artikel 50 enthält generell bestimmte Transparenzanforderungen, wo man sagt, okay, beispielsweise, wenn jetzt mit einem Emotionserkennungssystem interagiert wird oder mit einem KI-System interagiert wird, das hier transparent zu machen ist, dass es sich um ein KI-System handelt, beziehungsweise um ein Emotionserkennungssystem. Die Leitlinien befassen sich mit Artikel 86, der ja den Auskunftsanspruch quasi enthält, also das Recht auf Erläuterung einer Entscheidung im Einzelfall. Und wir haben diese Brücke geschlagen, weil wir die Transparenzpflichten einfach als auch eine Art Informationspflichten sehen, was dann sehr verwandt ist, zum Beispiel mit Artikel 26, da ist, glaube ich, in Absatz 7 drin, dass der Betreiber, wenn es sich um einen Arbeitgeber handelt, muss dieser seinen Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, deren Vertretung vorab die Information zukommen lassen, dass er jetzt sie betreffend KI einsetzen möchte beispielsweise. Also da sind so bestimmte Betreiberverpflichtungen enthalten, unter anderem im Absatz 11 eben auch die generelle Information an Betroffene, dass sie jetzt einem Hochrisiko-KI-System ausgesetzt sind, dass sie betreffende Entscheidungen treffen kann, woraus wir dann wieder abgeleitet haben, die generelle vorgelagerte Informationspflicht, dass auch über das Recht nach Artikel 86 zu informieren ist. Also wir würden es eher so als Ergänzung oder als vorgelagerte Pflichten sehen, die den Artikel 86 umspielen, aber jetzt nicht im Kern darauf abziehen.
Genau das Verhältnis 13-14 DSGVO zum 15 DSGVO. Ne? Abstrakt, generell abstrakt und dann individuell konkret.
Ganz kurz, für mich wäre irgendwie die ganz knappe Antwort auf diese Frage, dass der Artikel 50 sagt, ich muss darüber informieren, dass es eine KI gibt und der Artikel 86, wie die KI funktioniert. Und das eine ist eine Hohlschuld und das andere ist eine Schickschuld. Das ist natürlich der zweite wesentliche Unterschied. Und weil bei der Transparenz im Artikel 50 muss der Betreiber informieren von sich aus. Da muss ich nicht als Betroffene fragen, ist das ein KI-System, sondern da muss es mir gesagt werden. Während beim Recht auf Erläuterung muss ich als Betroffene sagen, bitte sag mir das.
Ich wollte dann, was der Wahl gesagt ist, wie gestaltet man die Information? Wie viele Seiten hat man da? Ich muss schon anmerken, noch zu dir, dass du meinst, am Anfang erreicht man vielleicht alle, und das ist natürlich besser. Also das Thema Datenschutzinformation, wenn man das als Schwurmodell hernimmt, ist wieder eigentlich immer schlimm war. Also ich habe die Ehre, der Vorsitzende der Datenschutzexpertengruppe des EU-Clubs zu sein. Und wir hatten gestern eine Sitzung, da haben wir zum ersten Mal die Datenschutzinformation durchgekaut. Ich habe es mit dem Computer angeschaut, die aktuelle Version hat genau 9.999 Wörter, die Datenschutzinformation des YouTubes. Und gestern hat eine Juristin gesagt, die sehr bescheid ist, die 10 Jahre in dem Geschäft ist, unter 10 Jahre, gesagt, wer als erfahrener Datenschutzjurist es schafft, diesen Text in einem durchzulesen, ohne dazwischen eine Pause zu machen, der kriegt von mir irgendeine Medaille, die es noch nicht erfunden gibt. Es ist wirklich unlesbar. Und die Wahrheit ist, diese Dinge werden nicht mehr geschrieben für Internetkonsumenten, sondern mittlerweile wird das Zeug nur noch geschrieben mit dem Fokus, den Juristen im VKI und den Juristen in der Datenschutzbehörde. Geht für mich völlig in die falsche Richtung. Wir haben 4 Millionen Kunden im YouTube und man kann es dem YouTube nicht verübeln, wenn er sagt, ich habe jetzt schon 2 Millionen Strafe zahlt, weil der Text nicht gepasst hat. Und die Konsumenten ist netter, wie jedes Wort, das ich konsumentenschutzfreundlicher schreibe, in dem Sinne, dass vielleicht ein Mensch einmal versteht, birgt die Gefahr, dass ein Jurist irgendwo im VKI oder Behörde wieder sagt, Strafe geht so nicht ab, man nicht klar gehen kann. Also das sehe ich wirklich als Riesenproblem, dass wir es nicht schaffen, eigentlich mit dem Bürger, der die eigentlich im Fokus steht, das zu transportieren, weil die Juristen an jedem Wort hier herummäkeln, anstatt dass sie einmal sagen, ein Sprachwissenschaftler soll das einmal zum Thema einfache Sprache lesen. Es kommt dann das Thema Webseiten in einfacher Sprache. Ich bin sehr gespannt, wie man diesen Text einmal formuliert in einfacher Sprache und dann nicht eine Millionenstrafe kriegt von einer Behörde oder vom VKI geklagt wird. Das sehe ich wirklich als ganz negative Entwicklung eigentlich im Datenschutzrecht. Für mich als Datenschutzberater super, wenn man ganz viel Geld dafür wird verdienen, aber eigentlich geht es in die falsche Richtung. Eigentlich müsste man das Leuten geben, die mit Sprache umgehen, Sprache verstehen und die solche Texte durchführen lassen. Und dann müssten die Juristen die Größe haben, das ist vielleicht für einen Juristen unpräzise, aber der Bürger versteht es vielleicht einmal.
Darf ich ganz kurz vorher, weil Ihre Antwort ist sicher länger als meine.
Jetzt kennen wir uns doch schon. Ja.
Also ich muss natürlich auch reagieren in Bezug auf die VKI-Klage. Also die kostet niemanden, wie haben Sie gesagt, Millionen Euro. Da ist es eine Unterlassungsklage, die kostet außer ein bisschen Prozesskosten gar nichts. Also insofern... Naja, also gibt es da Untersuchungen, wie viel von den
Willibug, also
naja.
Dann lesen. Ne? Das kostet viele Jahre Arbeit, in dem Sinne einzuholen. Also.
Ja, ich würde dem widersprechen, dass die 10.000 Wörter der Datenschutzerklärung jetzt der Rechtskonformität in Bezug auf das Lauterkeitsrecht, wenn ich mich richtig erinnere, war das eine UWG-Klage, geschuldet sind, sondern will mir jetzt nicht an der Datenschutzbehörde sozusagen jetzt hier Schuldzuweisungen machen, aber dass das dem Verbraucherrecht sozusagen hier geschuldet ist, das würde ich wirklich bestreiten.
Also ich bin vielleicht sogar ein bisschen großzügiger, Rainer, ich werde es nicht komplett abstreiten, dass es das Problem auch datenschutzrechtlich gibt und es ist potenziell natürlich immer so, dass jede datenschutzrechtliche Sache potenziell gleich mal in die Millionen geht, nur aktuell und empirisch ist das eher mau. Also so da jetzt wirklich so die großen, natürlich gibt es ein paar Einhörner sozusagen, das jetzt wirklich große, nur das ist meistens, das muss man schon dazu sagen, jetzt egal ob es die Österreichische Post oder sonst was war, wo jetzt einmal ein bisschen höhere Strafen, die halt abschreckend sind, gekommen sind. muss man auch zugeben, da waren das nicht irgendwie diese ganz engen Grenzfragen, wo man jetzt also wirklich verzweifelt und keine Ahnung hat, was genau, sondern das sind dann schon eher klarere Sachen wie, na, den Weg gibt's halt einfach nicht und das gibt's bei uns nur online und so weiter. Also das sind dann schon eher tendenziell Justamentsstandpunkte, die dann vielleicht auch einmal in höhere Strafen dazu hineinführen. Ich will das Problem jetzt nicht reinreden, ich sehe das schon auch, ja. Ich sehe halt auch, jetzt aus meiner eigenen Beratungspraxis, dass das jetzt auch nicht so völlig unabsehbar war. Das kommt immer darauf an, wie die Rechte dahinter sehen. Was ich als die Funktion sehe, auch im Auskunftsrecht oder in den Informationspflichten. Nur als Beispiel, ich habe einer meiner allerersten großen Spielwiesen, wo ich 2017, 18 auf die DSGVO vorbereitet habe, ist in meiner Heimat, im Ländle in Vorarlberg, ich komme aus Vorarlberg, habe ich das Institut für Sozialdienste dort aufmunitioniert, das IFS. Die machen, es ist wieder vor Soziales Wien fürs Ländle, 3/4 der Sozialarbeit, von der Schuldnerberatung bis zu Frauenhäusern und ganze Bandbreite psychosoziale Dienste. Dort war vollkommen klar, im Hinblick auf die Zielgruppe, dass wir einerseits Texte haben, die ein bisschen komplexer sind, wo quasi das Thema der Juristen quasi mein eigener, wenn man so will, bis zum gewissen Grad bringt, schätzt sie mit doch am gerüttelt Maß an Rechtsunsicherheit, was ist jetzt wo wie richtig und so, ja. Und dann wirklich eine leichter Lesenversion. Das war gar nicht so teuer. Das ist dann auf A2 Sprachniveau. Da gibt's Experten dafür. Naja, jetzt kann man sagen, das ist alles Sinn und Lehre und so weiter. Man kann, das hängt vom Kontext ab. Aber es gibt gewisse Bereiche, gerade dort, wo das relativ gut skaliert, wo ich jetzt sage, das mache ich ja auch nicht dauernd. Ich mache die einmal, die leichter lesen Version. Oder diese Unterstützungsversion und so weiter. Ja. Und ich sehe schon, ich möchte ja natürlich noch einmal eine Lanze für die Selbstbestimmung, ja. Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, das gehört schon zusammen. Wir müssen die Leute ausbilden, dass sie sinnerfassend lesen können und so weiter. Wir können nicht anfangen, unsere Rechtsansichten darauf bauen, dass eh kein Mensch mehr einen längeren Satz irgendwie noch erfassen kann und so weiter. Ja. Also da müssen wir vorsichtig sein. Ich glaube auch, da sollten wir nicht übers Ziel schießen, aber dass wir ziel- und zweckorientiert überlegen, wo brauchen wir so kleine Aufstiegshilfen, wo sollte man wirklich mal den Text auf A2 Sprachniveau auch machen und sagen, da ist er mal leichter, dann findest du einen Einstieg und wenn du es genau wissen willst, klappt man es aus und so weiter. Da gibt es, glaube ich, schon Spielräume, wo man das Problem auch praktisch irgendwie in den Griff kriegen kann.
Klaus. Hinsichtlich der Diskussion, auch hinsichtlich der analogen Anwendung dann DSGVO, wurde immer wieder der FEÜTIL dann ins Spiel gebracht, also sozusagen, dass man den Normzweck in den Vordergrund stellt. Und hier habe ich den Eindruck gehabt, aber vielleicht sehe ich auch, dass man hier irgendwie eigentlich dann bei der Stellung des Leitfadens einfach von einer Maximierung dann der Grundrechte dann ausgegangen ist. Und hier fehlt mir aber, und auch generell eigentlich seit einigen Jahren in der Diskussion zur DSGVO, das ist auch der andere Aspekt, dass das im Grunde eine Grundrechtsabwägung ist. Und DSGVO-Zweck heißt ja nicht Maximierung des Datenschutzes, sondern oftmals auch eben eine Abwägung oder in der Regel eine Abwägung mit berechtigten Interessen anderer. Und es ist ja nicht nur ausschließlich der Betroffene, der hier im Vordergrund steht. Und wollte auch eben fragen diesbezüglich, ob da in den Leitfäden auch, weil ja die analog die Beantwortungsfristen angewendet wurden, auch analog andere Rechte, zum Beispiel bei den Informationspflichten, angewendet werden sollen, also zum Einschränkungen der Informationspflicht für Informationen, die schon vorliegen oder ein unverhältnismäßiger Aufwand, ist das auch drinnen oder sozusagen nur die betroffenen Rechte?
Ich würde gerne zum ersten Teil der Frage mit dem FEÜTIL und der Analogie und dieser Grundrechtsmaximierung was sagen. Ich meine, der Auskunftsanspruch jetzt nicht nur in der DSGVO, sondern jetzt auch nach dem EI-Eck, wir sehen ihn schon so ein bisschen so als Türöffner oder Sie haben, glaube ich, Dosenöffner dazu gesagt, einfach, wir verstehen darunter einfach, das kann schon ein Tor zur Ausübung aller weiteren Rechte darstellen, wie zum Beispiel eben gewisse Grundrechte oder Schadenersatzansprüche geltend machen, generell den Rechtsweg zu beschreiben. Das sind alles Informationen. Gerade wenn ich in gewisser Weise etwas nachweisen muss, brauche ich diese Informationen. Und da sich ja die betroffenen Rechte oder Rechtsbehelfe im EI-Eck ziemlich darin in Artikel 86 erschöpfen, das ist ja auch ein bisschen ein Unterschied zur DSGVO. Da haben wir, glaube ich, wie viele? 12 oder so, oder viele betroffenen Rechte drinnen. Der EI-Eck kennt, dass wirklich gegenüber dem Betreiber durchsetzbar ist. nur Artikel 86. Es gibt Artikel 85, wo man zum Beispiel das Recht hat, sich bei der Marktaufsichtsbehörde zu beschweren, wenn man Grund zur Annahme hat, dass gegen den EI-Act verstoßen wurde. Artikel 87 verweist auf die Richtlinie zum Schutz von vertrauenswürdigen Hinweisgebern beispielsweise. Aber das sind ja in dem Sinn jetzt keine klassischen betroffenen Rechte wie jene, wie wir sie aus der DSGVO kennen. Da, außerdem, unsere Ableitung ist auch, dass Artikel 1 EI-Act es sich ja auch klar zum Ziel setzt, den Grundrechtsschutz hier auf jeden Fall an eine hohe Stelle zu setzen und zu gewährleisten, dass immer im Sinne von jeglicher Innovationsförderung und so weiter und Produktsicherheit, dass immer auch dieser Grundrechtsgedanke hier auch im Zentrum steht, im Fokus steht. Das steht auch in Artikel 1 zur Zielsetzung dieses Regelwerks auch drinnen. Und das ist für uns so Anlass und auch immer wieder Verweise in den Erwägungsgründen, wo wir sagen, das darf jetzt trotzdem nicht eine zu untergeordnete Rolle einnehmen.
Nur eine kleine Ergänzung dazu. Es stimmt, dass auch eine Grundrechtsabwägung in dem Fall ist keine Einbahnstraße. Wir haben Artikel 16, 17 Grundrechte, Charta, Eigentumsfreiheit, unternehmerische Freiheit und so weiter. Mit dem Ausfluss dessen ist auch, dass es einen Stakeholder-Prozess gibt. Also, dass wir diesen Gedanken in den Leitfaden aufnehmen, drückt sich auch darin aus, dass wir hier sitzen, dass wir mit der Wirtschaft genauso auf Augenhöhe reden wie mit der Konsumentenschutzseite einerseits einmal. Ja. Und dass man nicht jetzt nur sozusagen da quasi nur die Schlagseite und Grundrechtsschutz für Verbraucherinnen und sonst nichts darüber hinaus. Wir haben diesen Fair-Deal vielleicht heute mehr strapaziert, als er im Leitfaden eigentlich wichtig ist, muss man dazu sagen, weil man die Analogie nicht unbedingt mit dem Fair-Deal argumentieren, sondern mit einer planwidrigen Lücke, kann man so oder so sehen. Das müsste man für die Frage, die du, Claudius, gestellt hast, nochmal auch extra analysieren. Gibt es vielleicht bei so Einschränkungen, also es kann schon sein, exzessive Auskunftsbegehren nach 86 gibt es, glaube ich, auch nichts. Da wäre ich genauso. Können wir uns sogar überlegen, aufzunehmen, zu sagen, fair enough, ja, machen wir die Analogie. Wenn wir die Klamotten machen, wir sie hüben wie drüben und fällen auf. Absolut, bin ich dafür. Ja. Wir haben das gar nicht zu viel. Warum haben wir das beim 86er Steuer so strapaziert? Erstens, im Erwägungsgrund 171 steht was dazu. Das ist recht einschlägig. Ja. Und zweitens ist diese Bedeutung, die sieht man auch woanders, ja, in der Schrems-Seins-Entscheidung. Ja. Die einzige Entscheidung, die uns der EuGH bislang zum Wesensgehalt bei Grundrechtecharta geliefert hat, ist Schrems I, wo er zum Artikel 7 sagt, wenn ich nicht weiß, dass ein Eingriff stattfindet, das ist einschlägig, wenn ich nicht weiß, dass dieser Eingriff in das Grundrecht auf der Privatsphäre stattfindet, dann ist der Wesensgehalt des Grundrechts selber ausgehöhlt. Ja? Und wenn man diesen Gedanken fruchtbar macht, dann ist eben auch die Bedeutung dieses Grundrechts, dieses Dosenöffners sozusagen verständlich.
Kann ich jetzt gut einknüpfen mit Dosenöffner-Metapher, also wir haben gerade 86 als Einfallstor für weitere Rechte. Nur wenn jetzt ein Betreiber eines Profisiv-API-Systems den Anspruch einfach ignoriert, wie setzt sich denn das durch? Also ich habe das Recht auf Beschwerde bei der Marktaufsichtsbehörde, das ist nicht wirklich ausformuliert. Habe ich ein außervertragliches Schulverhältnis zum Betreiber, wo ich es einklagen kann? Also wie kann das jetzt im Individualrechtsschutz eigentlich geltend machen?
Also wie, wenn ich das gleich beantworten darf, prüfen gerade, ob Artikel 86 als Schutzgesetz im Sinne von § 13.11 ABGB gelten kann, dass man hier in der zivilrechtlichen Haftung eventuell dazukommt. Ich meine, was auch noch gerade verhandelt wird, ist beispielsweise die KI-Haftungsrichtlinie, die eben genau auch solche Fälle mit aufnimmt, die das außervertragliche...
Aber da geht es immer um Schäden, da geht es nicht um Anspruch an Sie.
Ja,
es ist natürlich sehr diskutiert, das haben wir auch schon intern sehr debattiert, ob ein Schaden gegeben ist, wenn man es jetzt wieder analog zur DSGVO sieht, dadurch, dass eine Bestimmung der DSGVO verletzt wurde, beispielsweise ein Auskunftsanspruch oder eine Datenschutzverletzung, eine unrechtmäßige Datenverarbeitung stattgefunden hat. Und dasselbe kann man jetzt auch auf den EI-Act umlegen. Wurde gegen bestimmte Pflichten verstoßen oder ist ein Schaden durch das KI-System entstanden oder wurde hier gegen einen Anspruch verstoßen? Also hier dieser Schadensbegriff ist natürlich etwas, das treibt uns schon sehr, sehr um. Aber wir würden eben schon sagen, dadurch, dass hier die Sanktionslage nicht ganz so klar ist oder nicht ganz so ausformuliert ist, dass man hier schaut, dass man doch über eine zivilrechtliche Haftung gewissermaßen den Artikel 86 und den EI-Act als eine Art Schutzgesetz sieht, um so drüber zu kommen, weil einfach ignorieren und straffrei gehen ist, glaube ich, auch nicht dann der Sinn und Zweck dieser Norm.
Ja, also genau, anknüpfend daran natürlich, wenn ich jetzt keine Durchsetzbarkeit dieser Bestimmung schaffe, dann ist sie sinnlos. Wir werden natürlich alles dazu tun, dass entsprechend gestaltet wird. Und auch hier würde ich auf das Durchführungsgesetz zum AI Act hoffen. Auf die KI-Haftungsrichtlinie würde ich hier gar nicht setzen, also aus verschiedenen Gründen.
Es zappelt ein bisschen. Es raschelt ein bisschen im Gebüsch. Sicher ist nichts, aber manchmal.
Ach so, da weißt, da wissen Sie dann, also ich kenne auch das Rascheln, aber das ist nicht sehr vertrauenswürdig. Nein, also egal. Ich will das jetzt nicht hier weiter. Aber vor allem wird es ja auch in vielen Fällen so sein, dass ich ein Vertragsverhältnis mit dem Betreiber habe und die Richtlinie schon deswegen, selbst wenn sie kommen sollte, ausscheidet. Und ich würde es auch bei der Durchsetzbarkeit ja nicht am Schaden anknüpfen wollen, sondern eben an der Durchsetzbarkeit des Anspruchs. Aber also wir werden alles daran setzen, dass er durchsetzbar wird.
Ja, wir müssen aber jetzt schon sagen, im AI-Act haben wir weder eine Frist noch eine Durchsetzbarkeit drin.
Naja, nein, also das kann durchsetzen, also so finster würde ich es auch nicht sehen. Ich meine, wir haben, die Frage ist, ist es zivilrechtlich durchsetzbar oder gibt es dafür eine Geldbuße? Die Sanktionen sind ja in den Mitgliedstaaten jetzt national zu regeln und das haben wir nicht. Also es könnte natürlich theoretisch auch sein, wäre es nicht unsere favorisierte Lösung, aber man könnte natürlich auch eine Geldstrafe dafür vorsehen, wie effektiv das ist, ist jetzt eine andere Frage. Aber das wäre vom AI Act schon meines Erachtens auch so vorgesehen, wenngleich der Artikel 86 in den Sanktionen jetzt nicht explizit genannt ist. Das ist richtig. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist nicht meine favorisierte Lösung, aber ich sage nur, also völlig sanktionslos. So pessimistisch würde ich es jetzt auch nicht sehen.
Um da anzuknüpfen, wir haben ja Sanktionen, falls jemand Artikel 26 beispielsweise Absatz 11 verletzt. Also wenn, und das ist ja dann auch wieder ein bisschen eine lustige Situation, dass man dann Sanktionen gar nicht in so geringer Höhe auferlegt bekommt, sobald man nicht über den Einsatz des Hochrisiko-KIs, KI-Systems informiert, dass Entscheidungen trifft und über das Recht nach Artikel 86 informiert. Aber dann, wenn Artikel 86 verletzt wird, dann keine Sanktion. Also das ist ja auch irgendwie wieder eine sehr kuriose Konstellation.
Kurz eine Ergänzung nur zu dem Vertraglichen. Ich glaube, das ist nämlich der Legislator wirklich auch zivilrechtlich spannend. Nämlich die Frage, wann gibt es Schutzgesetze? Sie haben kurz angesprochen, die DORA ja auch drin. Da haben wir ja, das ist lustigerweise auch, Artikel 28 DORA, diese Pflicht, Verträge abzuschließen. Ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass die durchaus zumindest als wichtige Dienste möglicherweise gelten. Und dass sie dann solche Vereinbarungen haben muss. Jedenfalls sind sie in Artikel 28 DSGVO Auftragsverarbeiter in der Regel oder in vielen Fällen, wenn es um personenbezogene Daten geht. Das heißt, wir werden verschiedene Konstellationen haben, wo wir einen Vertrag haben, entweder weil es ihn nach 28 DSGVO in der Auftragsverarbeitung braucht oder weil man vielleicht im Bereich von DORA, im Bereich der Sicherheit Vertragsverhältnisse haben oder weil einfach nur wegen den Lizenzbestimmungen, was auch immer, Vertragsbestimmungen. Und da wird schon die Frage spannend sein, ist es die Figur, gibt es ja auch Delikt im Schadenersatzrecht, ist das ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter? Ja, haben wir in der analogen Welt der Streuvertrag, nicht? Also der Winterstreudienst, das ist ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Und ich kann den Streudienst, wenn er seine Rechte verletzt, wie aus Vertrag in Anspruch nehmen unter Umständen, wenn ich betroffen bin. Und diese Frage, wo ist das der Fall und wie weit geht das und so, die werden wir klären müssen. Und das sind zivilrechtsdogmatisch sicher spannend. Und wenn wir die Entwicklung sehen, wie jetzt die ganzen, auch die Schadenersatzfragen in der DSGVO zur Frage des ideellen Schadenersatzes geklärt werden, kann ich mir schon vorstellen, dass es dort Spielräume gibt. Klar ist schon natürlich, wenn es über diesen Weg geht, muss man natürlich immer, also kein Schadenersatz ohne Schaden, das haben wir genauso nicht sozusagen in der DSGVO, aber ansonsten sind die Voraussetzungen da gar nicht so anders.
Ich habe jetzt noch eine Frage zur konkreten Auskunft. Die Rolle der KI bei der Entscheidung und die Gewichtung der Inhalte, wenn ich halt ein Machine Learning System habe, das aus einem Haufen Entscheidungen mit getaggten Eingabedaten herausrechnet, wie die anderen Entscheidungen zu fallen haben, dann kann ich das eigentlich nicht liefern. Das ist das, was mir meine Maschine macht, wenn ich sie trainiere, dass sie mir aus dem, was ich vorher getan habe, ableitet, was in Zukunft zu passieren hat. Was hast du getan?
Es gibt immerhin die menschliche Aufsicht.
Als Einstieg möchte ich die Arbeitshypothese hinterfragen, ob das wirklich nicht der Fall ist, weil wenn ich das System baue, entweder baue ich das selber, weil ich die technischen Mittel dazu habe selber, oder ich gebe das in Auftrag und so weiter, kommt irgendwann einmal der Punkt, wo ich dieses System demjenigen, der das technisch baut und im Detail ausführt, beschreiben muss. Ich muss dem sagen, was ist wo wie relevant. Ich muss dem auf einer abstrahierten Ebene diesen Auftrag beschreiben. Ja, so dass der an einer rechtlichen Prüfung auch zugänglich ist, weil das ist ja Auftrag, nicht dafür, das ist ein Werk dann in der Regel, vielleicht eine Dienstleistung und so weiter. Das wäre mein erster Ansatzpunkt. Dort, wo ich das beschreibe, ist die Grundlage, der Grundstein gelegt dafür, wie kann ich das dann den anderen beschreiben. Das ist dann Rechtssprache,
muss ich dich jetzt unterbrechen, weil ich beschreibe dem ja nicht, ich will, dass Zahlungsausfälle mit dem und dem Prozentsatz gewichtet werden und sein Alter mit dem und dem Prozentsatz, sondern ich habe 500.000 Beurteilungen, wo das immer drin war. Mhm. Und der schaut, was früher war und führt meine Linie vor.
Ich verstehe schon. Das ist aber das XAI-Problem. Das ist, die Madeleine hat zum Anfang in der Präsentation, das Explainable-AI-Thema, das zieht sie natürlich durch. Das haben wir an verschiedenen Stellen. Und die Frage, die, glaube ich, wirklich spannende Frage wird sein, wo können wir das tun? Wo können wir, egal ob das jetzt supervised anzu, aber typischerweise so supervised learning Sachen, wo ich dann sage, die Maschine entwickelt sich weiter und was da jetzt alles dann wie gewichtet ist, kann irgendwann selber nicht mehr nachvollziehen. Das ist das Erste, was man mal in Frage stellen muss, kann ich mir das in dieser Anwendung überhaupt leisten?
Ich werde sicher die menschliche Komponente haben. Also ich darf es ja gar nicht allein verwenden,
sondern
ich muss es. Aber auf der anderen Seite muss ich die Rolle der KI und die Entscheidung der KI ja auch irgendwie beschreiben. Das glaube ich einfach nicht, dass ich kann. Oder ich komme zu den 10.000 Worten, mit ein paar Formeln mischt, die dann auch nicht verständlich sind.
Da vielleicht die Ars Electronica oder wie wir schön AI-Sonderausstellung gehabt und das Erste, was man beim Eingang bekommen hat, war, wir mögen das Wort AI nicht, das sind komplexe Wahrscheinlichkeitsautomaten, also in die Richtung gehend mit angewandter Statistik. Und da war es dann auch mit, ich trainiere die Maschine oder mit wieder von Tieren und sagt, das sind Tiere und das Ding lernt einfach. Und dann stelle ich dem Ding hin, das ist ein Eisbär und das sagt, ja, 98% ist meine Entscheidung, das ist ein Eisbär. Dann stelle ich ein Zebra hin, 97%. Und dann muss dem Ding ein Eisbär mit aufgemalten Zebrastreifen hin. Und dann kommt irgendwas raus, das ich überhaupt nicht erklären kann. Wie das Ding funktioniert, habe ich zu dem Zeitpunkt schon lange hinter mir gelassen. Ich kann es nicht mehr nachhelfen. Und jetzt, wenn ich da den Menschen nicht in der Loop habe, der sagt, das Tier existiert auf unserem Planeten nicht oder wir haben es noch nicht gefunden, dann wird es sehr schnell sehr spannend.
Darf ich nur kurz, der Professor Andreas Holzinger, das ist unser heimischer Experte mittlerweile an der BOKU seit eineinhalb Jahren, vorher an der MedUni Graz, ist einer der Pioniere, der seit über 10 Jahren High-Level Peer-Reviewed international zum Thema Explainable AI publiziert. Ja. Hat in einem Unterprojekt, wo wir mit dabei waren, auch zu der Frage sogar, wie bringe ich das Explainable AI in Federated Learning Aspekte hinein. Das ist ja nochmal schwieriger, wenn in verteilten Systemen meine Modelle trainieren und so. Ja. Aber es geht, das ist nachweisbar. Und ich glaube, das ist muss, was einem klar sein muss, ist, dass der Ansatz hier Hand in Hand geht mit in der DSGVO nennen wir es Datenschutz durch Technik und Voreinstellungen, Artikel 25 DSGVO. In anderen Bereichen kann man auch sagen Human Dignity by Design oder Rule of Law by Design und so weiter. Es geht um die Frage, was muss ich vorgelagert bedenken und ist etwas, was ich hier mache von der Zielsetzung her, weil es eben im Scope, also die 86 geeignet ist, dazu überhaupt geeignet, dass ich das, was ich reine Reinforced Learning Modelle ohne Human Intervention und so weiter, oder brauche ich nicht genau deswegen andere Mechanismen, wenn ich die Modelle schon trainiere? Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
Ja, bin ich ganz bei dir, nur ich bin jetzt gerade, meine Frage war beim Erklären, wir sind jetzt auf einem Expertenlevel, wo du dich bewegst, aber ich kann es nicht verständlich erklären.
Darf ich noch einen Satz zu einem Thema, das wir davor diskutiert haben, sagen, ja, nämlich zur Problematik des Information Overload,
ja,
wie das so schön heißt. Also als Konsumentenschützerin sind wir natürlich mit diesem Thema seit fast Jahrzehnten beschäftigt, ja, und ist ja auch eine sehr häufig geübte Kritik an den Vorschriften der Europäischen Union, dass sie alles nur mit Information löst und dann sind alle mit Informationen überhäuft und keiner kann was damit anfangen. Das Thema ist natürlich berechtigt und ich glaube, es ist bis heute nicht gelöst und es wird auch nicht einfach zu lösen sein, aber man darf einen Schluss nicht daraus ziehen, dass Informationen deshalb einfach besser sind, nicht gegeben zu werden. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis, das wird uns beschäftigen und die Kommission hat das gerade im Finanzdienstleistungsbereich, ja, aber auch in anderen sehr häufig damit gelöst, dass sie Standardinformationsblätter hat, wo sie zusammenfasst, relativ strukturiert, sodass man auch, sodass der Konsument auch immer weiß, was an welcher Stelle steht. Und ich glaube, in manchen Bereichen funktioniert das auch für die DSGVO. Für die Datenschutzerklärungen gibt es das noch nicht. Ist auch keine Kompetenz. Generaldirektion Verbraucherschutz, bitte.
Die Piktogramme, die DSGVO seit 2018 Piktogramme der EU-Kommission geben.
Ja, also die Kommission hat auch im Verbraucherbereich in die Richtung geforscht, dass man AGB nicht mehr schreibt, sondern zeichnet. Also ich persönlich halt davon wenig. Aber es gibt auch unter den Verbraucherschützerinnen hier unterschiedliche Meinungen. Aber egal, ich glaube, das Thema des Spannungsverhältnisses ist evident, aber ich glaube, man darf nicht daraus schließen, dass man so löst, dass man am besten gar keine Informationen mehr gibt. Ich übertreibe jetzt. Ja.
Ich glaube, das lasse ich jetzt als Schlusswort stehen. Also, Informationen wird es brauchen und danke vielmals fürs Kommen.
Das war Kompass on Air. Ein Podcast der Kompass-Gruppe. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles rund um die Law Talks und weitere Veranstaltungen der Kompass-Gruppe finden Sie auf www.kompass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.